아르게다 테마 ist leider Gottes, wie ich selber bei der Vorbereitung festgestellt habe, sehr umfangreich. Wir müssen halt mal schauen, wie wir es auf die Reihe bringen. Es soll eigentlich, und von daher kann ich das vorweg nur ganz dringlich auch nochmal sagen und dazu auffordern, soll eigentlich sowas sein wie eine Werbeveranstaltung für den Gegenstandpunkt, der in der nicht allerletzten, sondern in der Nummer davor einen sehr umfangreichen, fast buchmäßigen Artikel über Weltmacht und Weltmarkt, Weltmarkt und Weltmacht veröffentlicht hat. Dieser Artikel ist also sowas wie eine Grund. Mal anmachen. So, geht so. Geht so, ist lauter. So versteht man mich besser. Also ein sehr umfangreicher, grundsätzlicher Artikel, der eben eine aktuelle Abrechnung mit dem Stand dessen ist, was Imperialismus heißt, genannt wird. Also wie gesagt, die Aufforderung, ich kann diesen Artikel hier nicht ersetzen, auch in Ansätzen nicht, sondern ein paar Prinzipien, Grundsätze aus diesem Artikel vielleicht vortragen und das sozusagen als Bekanntmachung, als Vertretung des Standpunkts, als, naja, Werben eben dafür, diesen Artikel zu studieren. Es geht immerhin um das, um den Zusammenhang, der, naja, vornehm Ökonomie und Politik genannt wird, ein bisschen weniger vornehm um Geld und Gewalt, eigentlich national und international. Ich will anknüpfen auch an die letzten Veranstaltungen, die ich ja hier gemacht habe, nochmal daran erinnern, da waren zwei solche, was er unter Weltordnungsaffären, weltpolitische Problemfälle aus dem Nahen Osten, so einmal diese Auseinandersetzung um die Atompolitik, um die Waffenfrage mit dem Iran, das andere Mal der Fall Israel mit seinem Libanonkrieg. Aber das sind ja nur Highlights oder aktuelle Fälle für eine Diagnose, die man eigentlich generell stellen kann und die übrigens auch die sonstigen Beobachter immer festgestellt haben. Nach der Russenerledigung ist eigentlich nicht der schöne große Frieden ausgebrochen, die Welt nicht friedlicher geworden, die NATO nicht arbeitslos geworden, die mal eigentlich mal gegründet worden war, um uns gegen die Russen zu verteidigen, sondern die hat neue Aufgaben gekriegt, ziemlich global und überhaupt statt der Russen sind eben neue Problemfälle aufs Tapet gekommen. Und bei der Behandlung, die wir, wenn ihr euch erinnert, die letzten Male gehabt haben, ist man eigentlich jedes Mal am Ende bei der Frage gelandet, warum sind eigentlich die USA so unerbittlich auf Regimewechsel aus im Iran? Warum geben sie eigentlich Israel gegen die Hisbollah so relativ freie Hand? Was ist eigentlich der Zweck, die niederzumachen? Warum wird der Libanon bekriegt? Warum ist Europa so hin und her gerissen zwischen Mitmachen bei US-Kriegen oder auch sich von der US-Führung distanzieren? Aber den generellen Bedarf nach Weltordnung eigentlich zu unterschreiben. Und es gibt ja eine offizielle Erklärung dafür, die lautet schlicht, es gibt halt neue Bedrohungen in der Welt. Der islamische Terror ist aggressiv und greift uns an, unsere Ordnung, unsere Werte. Also es ist wieder mal eigentlich ganz bruchlos, anknüpfend an die Zeit des Kalten Kriegs, wo wir uns bekanntlich gegen die Russen erwehren mussten, wieder mal die Ideologie von der Verteidigung unterwegs. Das sagt übrigens die andere Seite genauso. auch die, also die Angegriffenen vom Iran bis zur Hisbollah, bis zu den Taliban, sagen, sie sind im Recht, sie verteidigen sich nur gegen eine US-Aggression. Also eigentlich wieder mal, jede Seite sieht sich im Recht und das der anderen verletzt. Und dafür weiß eigentlich auch jede Seite Werte anzuführen, die sie verteidigt und für die sie sich mit ihrer Gewalt stark macht. Diese Ideologie vom Verteidigen spricht also einerseits eigentlich nur parteilich die Absolutheit des jeweils eigenen Anspruchs aus. Und die führt also immer zurück auf die Frage, worum geht es da eigentlich, wenn die Kontrahenten so unerbittlich sind, sich so auf allerhöchste Werte und Rechte berufen. Wenn man das mit der Verteidigung mal einen Augenblick ernst nimmt, also nicht gleich als Ideologie abtut, sondern sich mal fragt, was verteidigen denn da eigentlich die USA, Israel, die Europäer, dann ist schnell klar, was sie da verteidigen, ist also nie bloß das im engeren Sinne, dass andere die Landesgrenzen respektieren, dass man in Ruhe gelassen wird. Ganz im Gegenteil, sagt das geflügelte Wort vom deutschen Interessen werden am Hindukusch verteidigt, hat ja jeder mitgekriegt. Die Ausweitung des NATO-Einsatzbereiches, deutsche Truppen, nicht gleich kriegerisch aktiv, aber doch in Kriegsaktionen beteiligt oder im Umfeld von Kriegen und von militärischen Ordnungsaufgaben, ist immerhin an den verschiedensten Schauplätzen inzwischen, und zwar so sehr engagiert, ziemlich weltweit, dass es schon heißt, die Bundeswehr wird überstrapaziert. Also verteidigen ist so gesehen gar nichts Defensives, sondern es heißt ja auch, hier wird das Recht auf eine internationale Ordnung verteidigt, und zwar gegen andere, die ihrerseits umgekehrt abweichende Vorstellungen von dieser Ordnung haben und sich verteidigen. Also so gesehen kann man sagen, es wird jedenfalls im Grunde keine Region, kein Staat in Ruhe gelassen. Die ganze Welt ist im Blick, alles geht uns an. Also alle Staaten, auch alle politischen Kräfte in den verschiedenen Staaten werden als Herausforderung genommen. Und das ist immerhin mal ganz abstrakt gesprochen ein Dokument, das Staaten aktiv oder passiv letztlich immer schon hinaus sind über die Grenzen der eigenen Macht. Dass sie also von anderen Staaten, mal ganz banal gesprochen, etwas wollen und erwarten oder von denen behelligt werden, sich behelligt sehen. Also Krieg gilt also immer einem Inhalt, der hineinreicht in den Machtbereich anderer Hoheit, irgendwelchen zunächst mal noch offengelassenen, für unbedingt behaupteten Ansprüchen, die den Machtbereich anderer Staaten berühren, die andere politische Kräfte festlegen wollen. Und Ansprüche, die offensichtlich so unverträglich miteinander sind, dass sie immerhin gewaltsam ausgetragen werden. Die aber auch für so unverzichtbar erklärt werden, dass man sich ihretwegen dann auch einen Krieg größeren oder kleineren Kalibers leistet. Also neuerlich die Frage, warum haben als Staaten eigentlich immer was gegeneinander zu verteidigen oder im global für Ordnung zu sorgen. Was wollen Sie da? Also was wollen Sie voneinander? Warum bleiben Sie nicht daheim? Warum sind Sie sich selbst nicht genug? So grundsätzlich abstrakt gefragt, warum findet eigentlich ständig Einmischung statt? Und warum sind Nationen, die USA allen voran, immer mit einem Forderungskatalog unterwegs, der sich an anderen Staaten beißt, und in Gewalt endet. Es gibt ein paar kritische Erklärungen dazu, die ich anführen will, weil sie geläufig sind und weil sie eine meines Erachtens falsche, kritische Art betreffen, diese Frage über die Gründe von Gewalt mit dem Verweis auf ein Verhältnis von Geld und Gewalt zu beantworten, was in die Irre führt. Über Handel und Wandel und Krieg so zu reden, dass immerzu ein Zusammenhang zwischen denen hergestellt wird und dabei zugleich eigentlich beides immer sehr grundsätzlich voneinander getrennt wird. Also die eine Erklärung heißt, der Krieg wird fürs Öl geführt im Nahen Osten. Und das wird gleich mit einem bloß gekennzeichnet. Also gleich entgegengesetzt einer Vorstellung, dass eigentlich die Auseinandersetzung zwischen Staaten, dass eigentlich der Auftrag der USA oder auch eigentlich unser Auftrag, aber wenn man von Krieg ums Öl redet, redet man im Grunde immer vornehmlich von den USA, sodass eigentlich da ein besserer, höherer, wertvollerer Zweck zu verfolgen wäre. Und beim Krieg ums Öl wird also unterstellt, bei diesen Auseinandersetzungen geht es um das Wegnehmen, um das mit Beschlag belegen von Bodenschätzen, letztlich um die bloß partikulare Bereicherung einer Nation. Daneben, das ist die Vorstellung von Imperialismus, eine große Macht ungerechterweise anderen Ländern, im Zweifelsfall armen Drittweltstaaten, was weg. Also mit einer Reminiszenz an frühere Verhältnisse wird das Ganze auch Neokolonialismus genannt. Also ungefähr so wie früher die Rohstoffe weggetragen worden sind oder das Gold in Lateinamerika ausgebuddelt und nach Europa verschleppt worden ist. So ungefähr wie damals sich über die lokalen Verhältnisse hinweggesetzt worden ist, sich eine auswärtige Gewalt selber zum Herrn gemacht hat. Ja? Brauchen es ja nicht auszuführen. Die Redeweise von, die führen ja bloß Krieg ums Öl. Und dieses bloß wollte ich erläutern. Bloß für private Bereicherung. Bloß für, dafür, dass Amerika sich die Ölreserven der Welt aneignet. Da ist die Vorstellung von, hier findet was Ungerechtes, was Verwerfliches, eine Art von Raub und von Beherrschung von Unterdrückung anderer Souveräne, der Verletzung von Besitzansprüchen statt, die erinnert an, deswegen das Stichwort Neokolonialismus, an die alten kolonialen Zeiten, wo es keine Rücksicht auf Souveräne und Bereicherung im Sinne von Wegnehmen, pur sich per Raub aneignen gegeben hat. Da wollte ich den Finger drauf legen. Gar nicht so sehr drüber, was grassieren denn dann für Vorstellungen, wie die Welt anders auszusehen hätte. Die gehen dann schon nicht gleich drauf, ja, wir wüssten für Kriege aber einen ganz anderen, besseren Grund, sondern die geben diesen verwerflichen, diesen schäbigen, diesen ja Ungerechtigkeitsgrund für Krieg an.
Das heißt doch dann auch, dass dieser Krieg eigentlich gar nicht in die moderne Zeit passt, also dass er eigentlich zur Weltordnung gar nicht dazugehört.
Ja. Und eine Vorstellung spielt dabei auf jeden Fall eine Rolle, nämlich eben das, was du sagst, was nicht in diese, eigentlich in die heutige Zeit gehört. Statt Respekt vor der Souveränität, statt Respekt vor den Eigentumsverhältnissen, statt ordentlicher, gerechter Beziehungen zwischen den Staaten eben, wird hier wie in alten Zeiten geraubt und sich über Souveränität hinweggesetzt. Und so viel kann man da schon sagen. Es ist nicht bloß die Redeweise, wenn das nicht in die moderne Welt gehörte, sondern es ist auch eine richtige sachfremde Begutachtung dessen, dass in all diesen Fällen was anderes vorliegt eben als schlichter Raub. Dass schließlich Bezahlen, Handeln und Verhandeln ja nicht aus der Welt gesetzt wird. Dass Amerika nicht sich Öl raubt, sondern eben Öl bezahlt. Das Ölgeschäft nicht unterbindet, noch nicht einmal unmittelbar mit dem Krieg sein Ölgeschäft an die Stelle sonstiger Geschäfte setzt, obwohl auch das ein Stück weit beinhaltet ist, sondern dass es hier um was Prinzipielleres geht. Nicht um die Beseitigung eines Souveräns, nicht ums Wegnehmen, sondern um die Ausgestaltung von eines Staatsverhältnisses per Gewalt und wenn, dann um Kontrolle, komme ich aber dann noch drauf, was eigentlich der ganze Gehalt ist. Eine andere Erklärung, die ich auch kurz anführen will, das ist die, dass diese Kriege einen Grund im Innern haben, auch einen, der ein Verhältnis von Geld und Ökonomie angibt, nämlich die Bedienung eines militärisch-industriellen Komplexes, also einer Rüstungsindustrie, die Waffen verkauft. Und auch hier will ich nur so viel sagen. Die Vorstellung, die da lanciert ist, ist, dass wenn Staatsmacht, also eine Regierung, ausgerechnet da, wo sie gewaltsam unterwegs ist, wo sie ein ganzes Land, also die Mittel, ihre nationalen Mittel zumindest, zum Krieg kommandiert, Soldaten einsetzt, dass sie da ein bloßer Erfüllungsgehilfe von Privatinteressen wären, also eine Rüstungslobby von Privatinteressen, übrigens die überhaupt nur in die Welt kommen, wenn und weil es einen staatlichen Gewaltbedarf gibt. Eine dritte Erklärung, die kommt gleich ganz, wenn man so will, metaphysisch daher, nämlich die beruft sich darauf, dass Mächte einfach so sind, so egoistisch, dass er eben ein ewiges Machtstreben, auch da wieder die Vorstellung statt friedlichem Handel und Wandel. Und das Machtstreben, das wird dann gar nicht mehr erklärt, sondern wie eine eben feststehende Staatsnatur genommen und auch da wieder irgendeinem nicht näher ausgeführten Ideal von ordentlicher Herrschaft entgegengestellt. Dabei ist diesen Gewaltaffären, da will ich nochmal kurz dran erinnern, ganz am Ende, wenn wir so weit kommen, komme ich dann wieder drauf zurück, aber so weit war eigentlich die letzten Veranstaltungen ja über Iran und so weiter, soweit waren wir ja vorgedrungen. Wobei es in diesen Affären geht, das ist immer was Generelles und Allgemeines, was sich politisch vielleicht so ausdrücken lässt, es geht da um Fügsamkeit von anderen Staaten in einem ziemlich generellen Sinn. Zu deren Führung soll sich von auswärts bestimmen lassen, die soll ihre nationalen Zwecke an außen ausrichten. Also letztlich sollen die selbst als solche Staaten, als erweiterter Bereich der Macht fungieren, die sie damit Krieg überzieht. Und als erweiterter Bereich eine auswärtige Macht eben nicht als ein Stück gleich einverleibte Herrschaft, sondern eigentlich dem Ideal nach als selbstständige Souveräne. Und so generell gesprochen, hat das dann auch einen zugegebenermaßen zunächst mal sehr abstrakten materiellen Gehalt. Das Interesse an anderen Staaten hat seinen Grund nämlich darin, weil sie sich auf die ganze Staatenwelt, also auch auf diese, auf den Nahen Osten und auf andere Regionen, als Macht beziehen, die aus denen Mittel bezieht. Die Beanspruchung, wenn man politisch Fügsamkeit sagt, dann heißt das Materielle dazu Verfügung über solche Staaten, mit deren Willen und zwar so und mit den Mitteln und zu den Zwecken, nach denen auch die nationale Herrschaft geordnet ist, sich erhält und betätigt. Und das ist ja kein Geheimnis. So in dem prinzipiellen Sinne geht es dann schon ums Geld, um Bereicherung von Nationen aneinander. Und da will ich in einem ersten Teil ein paar Grundprinzipien darüber verlauten lassen. Ich komme dann auf diese Einleitungsfrage eben noch der Gewalt zurück. Nämlich ein paar Ausführungen darüber, wie und dass moderne Staaten eine nationale Akkumulation betreuen im Interesse des Geldverdienens an der ganzen Welt. Und das und welche Beziehungen sie dann untereinander pflegen, um die Welt zum Mittel ihres nationalen Reichtums zu machen, dass das der Gehalt von Handel und Wandel zwischen den Staaten ist und was das an Gegensätzen einschließt und an Gewaltfragen aufwirft. Also das ist nicht wenig und müssen wir halt schauen. Also ihr könnt euch ja auch einmischen und zwischendrin nachfragen, weil wenn es dann nicht ganz fertig und rund ist, das macht nichts, lieber sollen die paar Grundsätze, ich hoffe, sie sind erkennbar, dass es nur ein paar Grundprinzipien sind, dass wenigstens die verständlich werden. Also geht es als erstes um das Verhältnis von Reichtum und Macht in kapitalistischen Nationen und um die Konkurrenz untereinander, um diese ökonomischen Quellen der Macht. Für was das Verhältnis von Reichtum und Herrschaft, also von Geld und Gewalt nach innen angeht. Grundsätzlich gilt es für alle, für kapitalistische Nationen, jenseits aller einzelnen Staatsinteressen und über sie hinaus, dass hier die Herrschaft, wie übrigens zunächst mal jede, ihre nationale Gesellschaft als ihre Ressource nutzt. Anders ausgedrückt, ein bisschen polemisch, eigentlich Marotzherrschaft an der Gesellschaft. Benutzt die zur Stärkung ihrer Macht, indem sie ihr die nötigen Mittel entzieht, und zwar mit Gewalt. Gewalt schafft schließlich keinen Reichtum, überhaupt nichts Nützliches, sondern ist eigentlich mal abstrakt betrachtet bloß die eigene und einzige Potenz, ein Benutzungsverhältnis herzustellen und zu organisieren, sodass sie sich Reichtum aneignet, verfügbar macht, indem sie Reichtumsmittel der Gesellschaft enteignet. Das heißt dann auch, dass mit erfolgreicher Aneignung von solchen Gesellschaftsmitteln zugleich die Macht wächst und mit der wachsenden Macht umgekehrt zugleich mehr Fähigkeiten hat, sich die Gesellschaft verfügbar zu machen. Und das ist eigentlich so banal gesehen mal der Zweck und die Leistung eines nationalen Gewaltmonopols. Und wenn man so will, ist ja das auch der Zirkel der staatlichen Macht, also ihr selbstzweckhaftes Prinzip. Sie zielt einfach auf immer mehr Macht durch immer mehr Aneignung von Machtmitteln und das ist kein originär modernes Prinzip, obwohl, wie ich jetzt gleich zeigen will, eigentlich im kapitalistischen Staat überhaupt rein zur Geltung gebracht. Staaten sind immer Schmarotzer, das ist der allerallgemeinste Begriff von Herrschaft eigentlich, eben dass sie sich durch Machtzugriff Mittel verschafft und erhält, die andere schaffen. Für kapitalistische Staaten gilt, die finanzieren sich aus dem Reichtum ihrer Gesellschaft, aber nicht durch einfaches Wegnehmen, sondern ganz anders, indem sie das Wachstum des Reichtums zum privaten Zweck aller Gesellschaftsmitglieder machen, deren privaten Zweck dann anerkennen, organisieren, schützen und sich an dem dann so wachsenden Reichtum laufend bedienen. Also so gesehen, das ist so ein erstes Grundprinzip, was ich hier mal in den Raum stellen will, haben kapitalistische Staaten eigentlich als ihr Herrschaftsprinzip entdeckt, dass die beste Grundlage staatlicher Bereicherung überhaupt das ist, wenn die eigene Gesellschaft selber auf Wachstum und auf Reichtumsanhäufung aus ist, wenn sie also als eine sich dauernd vermehrende Reichtumsgrundlage funktioniert, an der sich die politische Macht qua Macht beteiligen kann. Es ist also nicht mehr so wie in früheren Zeiten, dass sich da irgendwelche Herrscher an ziemlich stationärer Produktion bedienen, was wegnehmen, im Zweifelsfall auch diejenigen, denen sie was wegnehmen, laufend verarmen. Sondern die heutigen Staaten, die führenden zumal, haben sich einleuchten lassen, dass es anders besser geht, und die Letzten, die diese Lektion richtig weltoffiziell und für jeden noch bekannt sich zu Herzen genommen haben, das war der ganze Ostblock, der ja mal staatlich anders unterwegs war und der sich jetzt dazu bekannt hat, dass dann Kapitalismus doch eigentlich die schlagkräftigste Bereicherungsform ist, die beste Grundlage für einen Staat, wenn er eben sich das zum Zweck macht, sich und sonst nichts eben schlagkräftig zu bereichern, seine Machtgrundlagen zu stärken. Ja, natürlich. Nein, ich wollte was ganz anderes sagen. Nämlich, dass kapitalistische Klassen, komme ich gleich noch drauf, aber kann man auch so generell sagen, nicht das ganz andere zum Staat sind, oder umgekehrt die Staatsgewalt, das ganz andere zu den kapitalistischen Klassen, sondern dass hier ein sehr bestimmtes Verhältnis existiert, nämlich dass diese Staaten, und man sagt, die kennzeichnet man dann ja auch so, kapitalistische Staaten, die bürgerlichen Staaten, in denen eben solche Klassenverhältnisse herrschen, diese zu ihrer Sache gemacht haben. Deswegen, weil sie darin die passende, die beste Grundlage ihrer staatlichen Bereicherung sehen. Das ist nicht dasselbe wie, ach so, man redet gar nicht von den Klassen, sondern das ist die Erläuterung, wie und wie sehr hier eine Staatsgewalt aus Eigeninteresse den ganzen kapitalistischen Laden zum Auftrag, zum Zweck, zum Inhalt ihrer Gewalt gemacht hat. Eben deswegen, weil sie sich dann an diesem Laden, an dem, was im Geld dann verobjektiviert ist, sage ich gleich was dazu, am besten bedient, darin laufen die Quelle ihres staatlichen Reichtums hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt Antwort genug ist.
Ja, ich wollte genau das bisschen was, haben Sie mal ein Beispiel die Sowjetunion gemacht. Wie gesagt, die Staaten im Sozialismus haben entschieden, Kapitalismus einzuführen. weiter. Und wir haben einfach das nur diese Klasse waren an und wir haben nur die Gespräche entschieden. Aber sie haben nicht irgendwie demokratisch und selbstständig entschieden, sondern sie waren abhängig von dieser Ökonomie, Wirtschaft und so weiter.
Also dazu würde ich sagen, erstens, sie haben sich halt auch davon abhängig gemacht. Das war ja in dem Sinn nicht wie das, was zugleich ja passiert ist, ein Rüstungswettlauf, der Versuch einer Erpressung des Ostblocks, sich klein beizugeben, aufzugeben. Daneben hat er erstens in diesem Rüstungswettlauf sich die Sowjetunion durchaus behauptet. Zweitens, sie hat ja ihre, und mit dem Gorbatschow ist ja sehr handfest gewesen, nicht einfach sich einem Erpressungsverhältnis gebeugt und dann auch weltpolitisch den Standpunkt vertreten, wir geben hier notgedrungen unser altes System auf und lassen uns zum anderen System bekehren, sondern das war ein, egal wie umständlich oder mit welchen Zwischenschritten, durchaus praktizierte und frei und dann auch von Staats wegen, von oberster Stelle aus, in Gang gesetzter praktischer Lernprozess, der in einer ganzen Perestroika ja vorgelegen hat mit dem Urteil, die alten sozialistischen Verhältnisse taugen nichts. Eigentlich, und an China ist ein anderer Fall, wo man das sehen kann, streben diese Staaten jetzt, und das ist der zweite Gegeneinwand, den ich gegen dieses, die haben ja nicht anders gekonnt, sagen will, streben jetzt nach Kräften und sehr freiwillig eben genau die Bewährung in den kapitalistischen Verhältnissen an, in denen sie jetzt sich auf die gleiche Stufe in der Konkurrenz zu den gleichen Potenzen hinarbeiten wollen wie die großen kapitalistischen Nationen. Also sowohl Russland wie China haben sich ja nicht schweren Herzens den Weltmarkt geöffnet, sondern spätestens jetzt sind sie mit Werf unterwegs, übrigens ja auch nicht ohne Erfolg, und haben eben diese Sorte Herrschaft, diese Sorte, es kommt darauf an, in der Gesellschaft Kapitalismus zu entfalten, das Geld vermehren überhaupt zum Zweck der Gesellschaft zu machen und sich daran dann staatlich zu bedienen, eben das zu ihrem Programm gemacht. Also deswegen, ich wollte jetzt sowieso keine große Geschichte der Auflösung des Ostblocks machen, sondern eigentlich nur den Fingerzeig drauf machen, das waren so die großen Ausnahmen von den Grundsätzen, die ich hier erläutern will, die sich in den letzten Jahrzehnten eben auch zu dem Standpunkt haben hinbequemt haben, wurscht jetzt mit wie viel Erpressung von außen, mit wie viel eigenem freiwilligen Beschluss, auf jeden Fall sich zu der Lehre bekannt haben, dass auch für sie Kapitalismus das passende Mittel ist und sich entsprechend um- und neu aufgestellt haben. Also das erste banale Argument, wie gesagt, was ich lancieren wollte, war dieses, naja, Kapitalismus, das ist die Entdeckung von Staaten, die sich zur fördernden, zur organisierenden Gewalt deswegen machen, ja wegen der Entdeckung, dass sie darin im Zweck privater Bereicherung, in dem Zweck Wachstum privaten Reichtums als gültigen Prinzip überhaupt auch die beste Grundlage für ihre eigenen staatlichen Machtgrundlagen haben. Und diese Verschränkung, also von privatem Bereicherungsinteresse und Funktionalisierung fürs Herrschaftsinteresse, also des Herrschaftsinteresses mit den Interessen des Herrschaftsinventars, also diese Verschränkung ist eigentlich verobjektiviert im Geld. Und ich kann dazu jetzt nicht alles erzählen, es ist ja klar, wie so eine kapitalistische Gesellschaft verfasst ist, wie was das Geld alles einschließt. Aber so viel möchte ich schon dazu sagen. Das Geld hat ja einen eigentümlichen Doppelcharakter. Nämlich einerseits einen ökonomischen Gehalt, der überhaupt nicht selbstverständlich ist, den der Marx mit abstraktem Reichtum kennzeichnet, dazu so viel wenigstens. Also Geld, das ist ersichtlich der Reichtumsgegenstand, also der Reichtum getrennt von allen materiellen Mitteln. Es ist als Materiatur, als Maß zugleich Mittel der privaten Aneignung von allen diesen materiellen Mitteln, eben in dem Maße, wie man über es verfügt. Also repräsentiert es die private Zugriffsmacht auf jedweden Reichtum und damit zugleich den Ausschluss aller anderen. Und als solches ist es Selbstzweck, weil halt mit ihm alles zu kaufen, alles zu erwerben ist, ohne es aber nichts. Also umgekehrt heißt es, die ganze materielle Produktion, die Produkte der Arbeit sind Mittel für Geld. Der Charakter des Reichtums ist also kein organisierter Zusammenhang, kein Zusammenwirken, sondern es existiert alles als Privateigentum, von dem also immer andere ausgeschlossen sind, und im Geld, auf das es deswegen jeden ankommt, weil man damit die Potenz zum Zugreifen auf das Eigentum als solches in Händen hält. Also ist auch Vermehrung und Aneignung dieses im Begriff des privaten Reichtums durchs Arbeiten, durchs Produzieren, durchs Kaufen und Verkaufen der waltende gesellschaftliche Zweck, den alle konkurrierend eben als Interessenten daran, sich anzueignen, verfolgen. Das schließt unter anderem den Gegensatz von Geldbesitzern, von denen, die davon genug haben, und von anderen, die mehr oder weniger eigentumslos sind, ein. Und davon genug haben, heißt eigentlich mit ausreichend Geld auch die Macht haben, die Arbeit anderer so zu kommandieren, dass sie ständig den Reichtum für einen mehren, nämlich arbeiten in der Art und Weise, dass sie weniger kosten, als sie über ihren Gebrauch verdienen, also sich der Anwenderseite und ihrem Geldvermehrungsinteresse zur Verfügung stellen müssen. Anders gesagt, Arbeit, und auch das ist was, was der Staat dann zu schätzen und zu organisieren weiß, findet also bloß statt, damit und wenn dadurch genügend Reichtum in Eigentumsform für die Anwender der Arbeit garantiert produziert wird. Also genügend Waren, die man lohnend versilbern kann, weil man über die bezahlte Arbeitskraft verfügt und die laufend mehr geldwertes Zeug produziert, als sie selber kostet. Also insofern schließt das Geld ökonomisch auch ein ganzes gesellschaftsgegensätzliches gesellschaftliches Verhältnis ein, eben ein Klassenverhältnis, das hoheitlicher Gewalt bedarf, und umgekehrt, an dem dieser hoheitlichen Gewalt liegt und das sie deswegen auch zu ihrer Sache macht. Mit dem Geld ist also Ausbeutung, mal so gesagt, fest etablierter Sachzwang und Interesse aller Beteiligten, übrigens sogar der Arbeiterschaft, insofern, weil sie auf solche Arbeit angewiesen ist, weil es anderes, ein irgendwas Bequemeres, ein Selbstgenügsameres, ein unmittelbar für die Produzenten produktiveres Schaffen eben nicht gibt. Das ist die eine Seite. Andererseits auch das ist eigentlich bekannt, aber will ich erinnern, hat das Geld selber unmittelbar hoheitlichen Charakter. Es ist eben nicht nur gesellschaftlich verankerter Staatszweck, sondern es ist auch Staatswerk. Der macht sich nämlich einerseits zwar selber von der Geldvermehrung seiner Gesellschaft abhängig, indem er in seinem Zugriff auf den gesellschaftlichen Reichtum den Geldumgang seiner Privatbürger glatt imitiert, also Geld einnimmt, ausgibt, Schulden macht, bezahlt, aber alles eben als hoheitliche Gewalt. Er finanziert sich mit Geld, aber er verdient es nicht, sondern nimmt es sich. Und er fungiert zugleich als Instanz, die die gesellschaftliche Gültigkeit des Geldes garantiert, und zwar materiell durch Zettel, die pur dank staatlicher Gewalt erstmal als Geld fungieren, also auch den ökonomischen Zwang beinhalten, es zu verdienen und zu mehren. Außerdem macht sich eine Staatsgewalt von der Bindung an den schon produzierten Reichtum unabhängig, also auf der anderen Seite eben auch unabhängig. Es wäre ja auch absurd, wenn das Geldwachstum, was Basis der Macht sein soll, ausgerechnet dann sich die Hoheit durch den Gang des Geldvermehrens schlicht begrenzen ließe. Also der Staat nimmt deswegen neben seinen Steuern bei seiner Gesellschaft Kredit, legt Staatsschulden auf, die schon wieder eigentlich hoheitlich garantiert und mit Zinsversprechen versehen sind und die von Banken und Geldbesitzern als verlässliches Vermögen genommen werden, um mit diesen qua Gewalt vertrauenswürdigen Schulden stattet er eine ganze Geldwirtschaft, deren Agenten, Banken, die Finanzmafia, also mit hoheitlich verbürgten Kreditmitteln aus und entfesselt so das Kreditwesen. Also ein gewisses, aber eben kapitalistische Verhältnisse auszeichnendes Paradox, das da im Geld vorliegt, nämlich ausgerechnet die Instanz, die überhaupt nichts schafft und produziert, die überhaupt keinen Reichtum vermehrt, sondern eigentlich bloß sich aneignet und aufzehrt für ihre Gewaltbedürfnisse. Die schafft und produziert immerzu eins, nämlich Geld, also Mittel für die nationale Geschäftswelt und damit allerdings zugleich auch den Anspruch an die, damit ein Wachstum ihres privaten Reichtums zu produzieren. Mit seiner Geldhoheit leistet sich also so ein Staat einen ständigen Vorgriff auf die gesamtgesellschaftliche Geldvermehrung. Erstens in der Sicherheit, dass er das seiner Gesellschaft als ihr Geschäftsmittel aufnötigen kann, und zweitens mit dem Auftrag an seine Geschäftswelt, die soll damit ihren Zweck verfolgen, nämlich möglichst erfolgreich das Geld als Kapital fungieren lassen und möglichst viel lohnende Arbeit kommandieren. So macht sich also so ein Staat mit seinem Bedarf nach Verfügung über Geld zum Hebel des kapitalistischen Wachstums und zum Diener von dessen Agenten. Das Wachstum des Geldvermögens in solchen Gesellschaften bilanziert sich deswegen auch doppelt, nämlich einerseits in Gestalt der Privatvermögen, des Konkurrenzerfolgs der Agenten dieser privaten Reichtumsvermehrung gegeneinander und andererseits gesamtgesellschaftlich, staatlich als nationales Wachstum, das mit seinem Geld zustande kommt und seine Geldehoheit ökonomisch ins Recht setzt. Also da wird dann bilanziert, wie weit die durch den Staat geschaffenen Geld- und Kreditmittel eigentlich kapitalistisch getaugt haben, also wie weit das kapitalistische Wachstum als Grundlage einer wirklichen materiellen Finanzmacht des Staates zustande gekommen ist. Und darum geht es dann auch einer solchen Staatsgewalt, dafür macht sie sich stark. Und die darin eingeschlossenen Gegensätze regelt und beaufsichtigt sie. Und das ist eigentlich der ganze Gehalt ihres Gewaltmonopols nach innen. Zweite Abteilung dieses Kapitels über den Weltmarkt, bei dem wir ja so gesehen noch gar nicht sind. Ja, was dann so ein kapitalistischer Staat vom Ausland will. Schlicht und generell gesagt, er verlangt von dem, dass es ihm im Prinzip denselben Zweck erfüllt, nämlich dauerhaft als eine ebensolche nationale Bereicherungsquelle fungiert. Wenn wir mal unter das bisherige im Hinblick auf die Staatenwelt einen Strich zieht, kann man ja sagen, da leistet sich ein kapitalistischer Staat mit diesem seinem Gewaltmonopol einen ziemlich generellen Widerspruch. Nämlich die Macht, die das Kapitalverhältnis und die Kapitalinteressen im Innern freisetzt, das Eigentum garantiert, also die freie Verfügung der Kapitalisten über die nationale Arbeitskraft sichert und voranbringt, selber das Geldmittel stiftet, also Wachstum, Bereicherung pur zum Zweck macht, stößt an Grenzen, und zwar weil sie selber Grenzen hat. Also so machtvoll und gewaltmonopolistisch wie nach innen unterwegs ist, so beschränkt ist sie eigentlich nach außen. Genügsamkeit kommt da nicht in Frage, sondern eigentlich geht eben diesen Grenzen zum Trotz oder wegen dieser Grenzen der Blick auch schon immer über die hinaus. Das ist erstens vom Staat her klar, weil eine Staatsgewalt, die pur aus der Geldvermehrung der Gesellschaft lebt, die belastet, und an der im wachsenden Maß, vornehm gesagt, sich bedient und eben unvornehm gesagt schmarotzt, die sieht das eigentlich genau andersrum. Die ist immer unzufrieden mit dem, was die eigene Gesellschaft als Basis abwirft. Die soll ja Überschuss hergeben, umso mehr, je mehr übrigens der Staat vermag, umso mehr Machtquellen will er sich also auftun. Also tut ausgreifend nach außen Not, nicht wegen einer ökonomischen Notlage, sondern ganz im Gegenteil wegen des Ehrgeizes, sich mehr Quellen verfügbar zu machen, auch wenn die gar nicht der eigenen Hoheit unterstehen. Zweitens ist dieser Blick nach außen aber auch und hat in den Privatinteressen der Kapitalisten, also in der Art, wie die nationalen gesellschaftlichen Reichtumsquellen organisiert sind, selber die entschiedensten Agenten, die fungieren glatt als Auftraggeber an den Staat, ihnen den Weg nach außen zu ebnen. Als private Geldinteressen kritisieren die selber den Staat, er sei zu klein, und drängen über die Grenzen hinaus und verlangen von der Obrigkeit, ihnen das zu ermöglichen. Das Interesse am Wachstum ihres Reichtums ist also Stachel für die Entschränkung ihrer Zugriffssphären über die nationalen Grenzen hinaus, und zugleich sind diese Interessen schon wieder Mittel des Staatsinteresses an Erweiterung seiner Machtgrundlagen nach außen. Also ist das, wenn man so will, die zweite große Entdeckung kapitalistischer Staaten. Dass man andere Staaten nicht berauben und erobern muss, sondern viel besser und ganz anders, oder vielleicht auch nicht ganz anders, als dauerhafte ökonomische Quelle der eigenen Macht verfügbar machen muss. So Geld verdienen an denen organisieren, Kapitalzugriff auf die Welt zustande bringen. Das ist das Rezept, wie auswärtige Nationen sich als Reichtumsquelle funktionieren lassen, ohne dass man selber sie erobern und sich einverleiben muss, ohne dass man sie immerzu berauben und eigentlich damit auspowern muss. Also Welteroberung mal anders, nämlich durchs Kapital, statt Unterwerfung, Erschließung als nationale Geschäftsquelle, die zur Sphäre eigenen Wachstums machen. Und das heißt andererseits zugleich, also sich deren Interesse an Reichtumsmehrung zunutze machen, um das eigene Bereicherungsinteresse zum Interesse der fremden Gesellschaft und des anderen Staates zu machen. So wie man daheim die Privatinteressen der Geschäftswelt zum Hebel der Herrschaftsausstattung macht, so will man nach außen eben das Interesse anderer Staaten für sich produktiv machen, indem man deren Inventar und die stofflichen Mittel, das Menschenmaterial, aber auch das dort vorhandene Kapital zum erweiterten Raum des eigenen Wachstums macht. Zu arrangieren von kapitalistischer Konkurrenz zwischen den Nationen heißt es. So, dass die eigene Nation davon profitiert. Und das ist eigentlich mal so gesehen der ganze materielle Gehalt des Weltmarkts. Darin ist allerdings einiges eingeschlossen. Nämlich, das heißt ja erstens, wenn man sich so eine andere Staatsgewalt erschließen will, also den Grenzen das Trennende nehmen will, dann heißt das auch, man muss sich mit den anderen Staaten ins Benehmen setzen. Man muss mit denen übereinkommen, dass Benutzung ihrer ökonomischen Ressourcen durch Kapitalisten des eigenen Landes erlaubt sein soll und wie es erlaubt sein soll. Und dafür kommt es als erstes mal darauf an und dafür wird dann auch die andere Macht anerkannt, in der Regel jedenfalls. Weil dieser Geschäftsverkehr setzt Anerkennung voraus und das wird dann auch prompt so aufgefasst und ist die ganze Grundlage für diese Ideologie, dass mit dem Handel eigentlich auch Frieden in die Welt kommt. Dass überhaupt der Handel der Inbegriff von friedlichem, das heißt gewaltlosem Verkehr sei. Umgekehrt, bei Globalisierungskritikern, weil der Stoff der Anerkennung zwischen den Staaten das Wirken des Kapitals über die Grenzen hinaus ist, meinen und monieren auch die, dass ausgerechnet hier der Staat gar nicht mehr als Subjekt und als Souverän unterwegs wäre, also deren Fassung von Frieden heißt kritisch, hier hat sich die Staatsgewalt ja vollständig ausgemischt oder zum Erfüllungsgehilfen zur untergeordneten Instanz eines globalen Kapitals gemacht. Dabei ist ganz andersrum. In Wahrheit hier alles unmittelbar Werk und Interesse der Staaten. Es ist Akt ihrer Einigung und eben Daueraffäre zwischen ihnen. Weil diese Anerkennung heißt ja nicht Zurücktreten des Staats von seinem Egoismus, sondern ist eigentlich der Weg, diesen Egoismus zu verfolgen.
Aber ich denke, ja. Der Staat ist auch vertritt die Interessen der verschiedenen kapitalistischen Kräfte. Zum Beispiel, es gibt Waffenindustrien, es gibt wirtschaftliche Industrien, Monopole und so weiter. Und im Staat gibt es Parteien oder Kräfte, die verschiedene Teile von diesen Kapitalisten aufzubauen. Und Interesse von diesen Monopole oder so vertreten im Geld. Die ganze Welt auch, diese Kriege und so weiter. Und ich denke, dies auch ist wichtig zu betrachten. Weil sie betrachten die Stadt nicht als etwas Abstraktes. Also diese ganze Monopole und so weiter, die dann zu tun haben, kapitalistische Monopole.
Ich wollte gerade ganz andersrum, ich wollte erklären, erstens, dass es ein Staatsinteresse an sowas gibt, wie weltweites Agieren des Kapitals. Das ist also ein Staaten sich auch dafür stark machen, Förderer eben denn der Monopole oder der internationalen Kapitale, der Multis sind, die Sie jetzt sagen, die ich gar nicht erwähne oder vergesse, und wollt auf der anderen Seite sagen, hier trifft sich das Staatsinteresse eben mit dem Interesse von Kapitalisten über die nationalen Grenzen hinaus zu agieren. Und das habe ich ja eben zu erläutern versucht, dass hier sich also Staatsinteresse an Erweiterung an seine Reichtumsquellen wie Kapitalinteresse an Vermehrung seines Privatreichtums, beides als über die Grenzen hinaus, dann als Einigungswerk mit anderen Staaten, als Eröffnung einer Konkurrenz, in der diese Kapitalisten sich dann betätigen, mehr oder weniger bewähren, also die Inszenierung einer ganzen internationalen Konkurrenz, das Ergebnis dieser Staateninteressen ist. Ich wollte eigentlich jetzt nicht über die verschiedenen Abteilungen und Fraktionen der Kapitalisten reden, die sich da betätigen, sondern über das prinzipielle Verhältnis, dass damit Staaten eingehen, wie und in welcher Weise sie sich damit vom internationalen Erfolg des Kapitals abhängig machen und wie sie sich an dem dann zu schaffen machen. Also insofern verstehe ich Ihre Erläuterung gar nicht als Einwand, sondern ich hoffe, ich habe es jetzt ungefähr eingeordnet, wie ich meine, dass ich darüber durchaus rede.
Ja, das stimmt schon, aber ich denke, dass die Monopole zum Beispiel die Waffenindustrie oder so auch eigene Dynamik haben, die zwingen ihre Gesetze an den Staat oder haben die Kräfte im Staat, dass das einfach ihre Interessen durchführt.
Von welchen Sinn denn?
Zum Beispiel ist USA, diese Republikaner. Natürlich, die Republikanische Partei hat vergessen die Interessen der Waffenindustrie in den USA. Und dadurch halt mehr aggressive Politik von USA zu sehen, als zu Demokraten sein.
Das ist eine komische Betrachtungsweise, dass ein Rüstungsinteresse eines Staats, jetzt insbesondere das der USA, was ja nicht sehr gering ist, was eben Maß nimmt gleich an, man muss drei Kriege in der Welt auf einmal führen können, man muss einen Irak ohne große amerikanische Opfer militärisch klein machen können. Dass dieses Interesse, was überhaupt eine ganze Rüstungsindustrie in einem solchen Staat, eben eine ganze kapitalistische Rüstungsindustrie nach sich zieht, jetzt zum Anhängsel umgedreht, zum Politik, was zum Opfer dieser Rüstungsindustrie werden soll, kommt doch gar nicht anders in die Welt als aus dem Bedarf einer amerikanischen Nation, eben kriegerisch in der Welt rumzuvorwerken. Sich eine Abschreckungsmacht zu verschaffen, die wirklich auch die ganze Welt dann beeindruckt. Dass deswegen dann immerzu Politiker sich gut mit der Rüstungslobby stehen und umgekehrt die Rüstungslobby bei der Politik an die chambriert, ja, das ist dann die banale, die langweilige Seite dieses Verhältnisses eigentlich. Das ist doch dann völlig klar, wenn ein Staat sagt, er will Militär und zweitens, wie alles in seiner Gesellschaft, organisiert er seinen Staatsbedarf geschäftlich und zwar als großes und gleich auch als weltweites Geschäft, verkauft Waffen auch in alle Welt und kriegt darüber auch noch Einfluss. Ja, dass das dann eine ganze große Industrie in die Welt setzt und kapitalistisch erfolgreich macht. Also das ist doch da nicht verwunderlich, aber das umzudrehen und zu sagen, hier ist die Politik halt der Hampelmann der Rüstungslobby. Also das dreht ja alles auf den Kopf.
Nicht Interesse von zum Beispiel amerikanische Demokraten, das heißt demokratische Parteien, Republikaner?
Nein, ich habe noch nicht gehört, dass die Demokraten die Rüstung abschaffen wollen und die Rüstungsindustrie.
Das nicht. Aber die Interessen von welchen kapitalistischen Monopole oder so, Konzerne, das ist schon unterschiedlich.
Das mag schon sein, dass es auch da dann Unterschiede gibt. Erstens, ich sehe sie nicht übermäßig. Ich will jetzt aber gar keine lange Verhandlung über Demokraten und Republikaner, aber so viel ist doch klar. Demokraten wollen nicht die amerikanische Rüstung abschaffen. Das sind keine Parteigänger, man muss die Rüstungslobby in Amerika zurückstutzen. Das sind nicht mal Parteigänger davon, man muss den Irakkrieg aufgeben, weil er jetzt vielleicht nicht so erfolgreich war. Die organisieren doch dasselbe Verhältnis, denselben Bedarf. Vielleicht ein Stückchen anders, mag schon sein, aber im Prinzip, also gerade jetzt bei Amerika und gerade jetzt, also täte ich doch da mich überhaupt nicht reinbegeben, einen großen Unterschied feststellen zu wollen, vor allen Dingen nicht auf der generellen Ebene, wo es darum geht, wie, was weiß ich, der Rüstungsbedarf einer Nation als kapitalistisches Geschäft organisiert wird oder wie jetzt Staaten untereinander den internationalen Geschäftsverkehr eröffnen und darüber die Welt zum Konkurrenzfeld eines globalisierten Kapitals wird. Ja, wenn ich da noch immer gleich anfange, unterscheiden zu wollen, und welches ist da wie unterwegs, dann bin ich ja mitten in dem Getriebe drin, statt dessen Grundsätze zu erläutern. Also deswegen wollte ich mir jetzt um die Einzelheiten der Fragen, welche Multis sind jetzt wie, wo aktiv und erfahren politische Unterstützung. Es reicht doch das generelle Argument, sie kommen in die Welt durch diesen Übergang der Staaten, die heißt, ich verständige mich mit anderen Staaten, die ein konkurrierendes Reichtumsinteresse haben, darüber, dass wir uns wechselseitig zum Feld kapitalistischer Geschäfte machen. Dass das ein Feld einer riesengroßen Auseinandersetzung ist, dass das lauter Fragen aufwirft, welchen Kapitalisten unterstützt man da wie? Welche Branche nimmt sich ein Staat zum hauptsächlichen zu fördern? Welche lässt er dann in der Konkurrenz auch untergehen? Wie steht es dann mit der nationalen Rüstungsindustrie? Wie ebnet man ihr den Weg in die Welt und so weiter? Ja, das sind alles Fragen, die halte ich dann damit für die ergeben sich da notwendig draus.
Ja, aber dadurch auch entstehen Widersprüche.
Aber welche? Und ich täte nicht sagen, es entsteht ein Widerspruch zwischen Republikanern und Demokraten im Verhältnis zur Rüstungslobby. Also da muss ich sagen, darauf zu setzen, dass ein amerikanischer Politiker, ein Bändiger und Mäßiger des Rüstungsbedarfs dieser Nation wäre, also das halte ich für, na blauäugig ist viel zu matt gesagt, ja, aber welcher Widerspruch soll dann sonst sein?
Nein, ich meine, dass Sie halt erklären, die Interessen von verschiedenen Konzernen und
ja, und ich würde sagen, es ist viel schlimmer. Das mag schon sein, dass Sie die vom einen oder anderen Konzern auch vertreten. Aber die vertreten doch die Interessen der national erfolgreichen oder national erfolgreicher Konzerne generell. Die sind doch dafür, dass möglichst viel amerikanische Konzerne in der Welt erfolgreich sind. Es können gar nicht genug sein. Dann machen Sie sich doch nicht zum speziellen, zum ausschließenden Agenten ausgerechnet eines Kapitals, sondern an jedem dieser Beziehungen stellt man doch fest, wie generell, wie allgemein der Anspruch ist und deswegen dann auch immer in der Konkurrenz natürlich zu Entscheidungen führt, wen fördern wir jetzt insbesondere, also wie generell der Bedarf nach erfolgreichen kapitalistisch in der Welt rumfuhrwerkenden Unternehmertum ist.
Der Politik,
vorhin gesagt worden, bestraft der kapitalistische Staat oder bestraft der Staat als seine Machtquelle, Reichtumsquelle.
Ja.
Das hast du einfach ignoriert, das wirft das Ding weg und du weißt, der Staat macht es für seine Wirtschaft, für die Erfüllung.
Also ich jetzt mach mal einfach weiter, wir können ja dann irgendwo wieder drauf zurückkommen, also ich will es nicht abwürgen, aber ich glaube, vielleicht gibt es ja auch noch
eine Frage. Könnte es nicht auch einen Staat geben, der den Bürger nutzt, der den Bürger dient? Oder ein Staat, der wirklich Entwicklungshilfepolitik macht, oder der wirklich Friedenspolitik macht, also nicht der Rüstungsgüter an die Welt schickt, sondern gewählt und mit denen andere Völker was anfangen können, oder eine Agrarpolitik macht, die dann nahezu dienstwürdig wird, wo man nicht krank wird, und der sich für Verkehrspolitik macht, die dazu führt, dass jemand wirklich die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt und nicht dickwürdige Autos. Das wäre auch denkbar. Also, die erfahren bloß immer einen Staat, der oder gerade macht den Staat, das sagen Sie schon richtig, der bloß den Bürgern spielt, der ist kein Plan, das ist schon auch so. Aber es wäre doch eigentlich auch anders denkbar. Man muss doch nicht immer. Das ist scheiße, was wir
reden. Das ist absurd. Es sollte eine Herrschaft erleben.
Vor allem denke ich, ich will dieses Thema gar nicht aufmachen, weil.
Das ist eine Politik gegen das Volk, das muss man schon abklären. Eigentlich wollen wir es ja andersrum. Ja.
Ja, und es ist, aber wie gesagt, ich kann mit der Frage jetzt nicht viel anfangen, weil es eigentlich den ganzen Vortrag wegwischt, bevor ich überhaupt meine Argumente zu Ende gebracht habe. Und zwar mit dieser Fiktion, denken wir uns doch mal den Staat, den es gibt, weg und könnte man nicht die ganzen Aufgaben, die der so schlecht erledigt, durch irgendeinen heilsame Gewalt uns erledigt vorstellen, die alles besser macht. Übrigens, da kommt der Einwand dann zurecht. Warum soll es denn dann noch irgend so eine Staatsgewalt sein, die dann alles auch dann noch per Kommando und was weiß ich was von oben runter und ohne vernünftige gesellschaftliche Organisation eben qua Staatsgewalt hinbringen soll. Ich kann mir das gar nicht zum Thema machen, weil es ist eine metaphysische Frage.
Weil es halt einfach ohne Regeln nicht geht, wo Millionen von Menschen miteinander reden. Aber hier muss es Straßenverkehrsvorschriften geben, so können wir vielleicht auch 100 erbilden wollen. Das würde ja doch zu einem Chaos führen.
Aber ich habe noch nicht mal für Abschaffung aller Staaten plädiert. Ich habe jetzt erstmal darstellen wollen, wie Staatenwelt heutzutage funktioniert. Die Frage, was lernt man daraus? Ungefähr könnte man denn was anders an die Stelle setzen? Die kann man sich ja stellen, aber die kann man sich garantiert nicht so stellen, dass man sagt, es braucht einen Staat, weil es Verkehrsregeln braucht. Weil dafür braucht es jetzt wirklich keinen Staat, wenn die Leute selber wissen, dass sie lieber an der Ampel halten, als nicht halten, weil dann gibt es einen Verkehrsunfall. Da braucht es keinen Staat dafür. Aber wie gesagt, ich will das, dieses komische metaphysische Fass gar nicht aufmachen. Ja, und zwar deswegen, weil es weil es ist wie, man versetzt sich in die Rolle eines gesellschaftlichen Staatenbauers, der sich jetzt lauter gutes Zeug vornimmt. Und das ist übrigens erstmal weltfremd.
Man braucht bloß an die letzten Skandale denken, da haben wir vielleicht, wir brauchen natürlich die Kontrolle, sonst können wir bloß nicht schon vorgesetzt, wenn wir da mehr hätten, aber da haben wir zu tun.
Aber die Kontrolle wird überhaupt gar kein gesellschaftliches Problem, wenn es nicht den geschäftlichen Zweck gibt, der eben aus der Kontrolle und als ein Kostenproblem macht und aus der sich dagegen vergehen eine Profitquelle. Naja, da muss man halt das Kapital abschaffen. Dann ist das Kontrollieren wieder leicht, weil dann gibt es ja auch das allgemeine Interesse. Dann braucht es aber auch wieder keine Staatsgewalt, die das macht. Aber wie gesagt, es liegt eigentlich jenseits. Also du kannst ja daheim nachdenken, wie man alles schön besser machen könnte. Und wenn du es vernünftig machst, kommst du erstmal drauf, dann muss aber erstmal das alles weg, was jetzt gerade ist. Und darüber rede ich eigentlich. Also was das für Prinzipien sind, die da herrschen. Also ich mache mal noch den Punkt weiter, dann machen wir jetzt eine Pause. Noch ein Stückchen, aber die ökonomische Abteilung, weil das eigentlich der Weltmarkt ist. Also ich war an dem Punkt, dass wenn solche Staaten mit dem Interesse rumlaufen, auswärts wie Welt, also damit, also auch andere Staaten wie eine nationale Geldquelle zu benutzen. Das, was sie sonst unter ihrer eigenen Hoheit organisieren, durch einen anderen Staat garantiert zu kriegen, nämlich, dass das Kapital dort agieren kann, und zwar dem Ideal nach so, dass es immer zu der eigenen Nation zugute kommt. Und der andere Staat hat dasselbe, aber konträre Interesse. Es ist dann eben, das Eigentümliche ist, dass es erstens Anerkennung braucht zwischen denen und zweitens, dass mit der Anerkennung eben der Egoismus, der Zweck der Staaten nicht aus der Welt ist, sondern dass das gerade der Weg sein soll, diesen Egoismus zu verfolgen. Also die hat eben immer den Inhalt gegenüber der anderen Macht, also damit du mich und meine, dich meinen Geschäftsleuten zur Verfügung stellst. Deswegen überhaupt bringe ich dir Respekt entgegen, aber dann auch nur dazu, dass die sich bei dir bereichern können. Dafür respektiere ich dich und fordere ich dann aber auch deine Souveränität. Die andere Hoheit sieht das naturgemäß genau umgekehrt, lässt sich darauf ein, weil sie mit dem Geschäftsverkehr den Zweck verfolgt, Reichtumsquellen des anderen Staates zu benutzen, um sich zu stärken. Also beide werden sich einig, mal formell gesagt, dass sie eigentlich ausschließende Zwecke gegeneinander verfolgen. Und das Ergebnis ist dann auch ein zwischenstaatliches Vertragswesen, dessen gegensätzlicher Charakter überhaupt gar nicht zu übersehen ist. Ich will jetzt eigentlich nicht, das Kapitelchen lasse ich mal aus, dass das überhaupt bei Verträgen immer so ist. Sondern erstmal, hier ist ein Vertragswesen, das läuft auf wechselseitige Verpflichtung hinaus, das läuft gar nicht auf Vertragen hinaus, sondern sich über konträre Interessen einigen, und dafür bräuchte es eigentlich irgendjemand, der das absichert, der definiert, was dann Gültigkeit hat, wer sich zu was verpflichtet. Aber diese garantierende Gewalt fehlt in dem Fall. Also jeder verpflichtet sich nur so weit und nur, weil das Mittel ist, den anderen sich verpflichtet zu machen. Und das, was da im Inland Festigkeit hat, das heißt nach außen jede Partei, also jede Staatspartei, beansprucht eigentlich ihr Interesse und zugleich die Kompetenz, darüber zu entscheiden, was der Vertrag eigentlich beinhaltet und woran der andere sich zu halten hat. Also jede Seite will eigentlich zugleich die übergeordnete, entscheidende Instanz sein. Und zwar über ein Verhältnis, eben das so ausgestaltet werden soll, dass der eigene Nutzen gesichert ist und um den des anderen kümmert er sich bestenfalls in Gestalt des Entgegenkommens, das es dem Staat gegenüber braucht, um ihn aufs eigene Interesse festzulegen. So dass ich, wenn man so will, formell der Inhalt des zwischenstaatlichen Vertragswesens, aber das ist ja nicht nur ein formeller Gegensatz, sondern in dem geraten materiell die Interessen aneinander im Gegensatz und schließen sich immer auch aus. Nämlich zwischen solchen Staaten ist es schon ein Widerspruch, dass jeder den anderen als Mittel seiner Bereicherung und Machtstärkung funktionalisieren will und dass das nämlich, also diese gelingende Bereicherung aneinander und gegeneinander, überhaupt nicht darin automatisch eingeschlossen ist, sondern eigentlich im Gegenteil immer wieder notwendig ausgeschlossen ist. Dass sich der andere oder man selber automatisch und dann auch noch im Maße, der Ansprüche, die man daran stellt, bereichert und stärkt. Deshalb nur ganz nebenbei bemerkt, gehört dann zum zwischenstaatlichen Vertragswesen, zu diesem Handel und Wandel auch immer die laufende Beschwörung dazu, dass er natürlich nur dem wechselseitigen Nutzen dient. Warum das nicht aufgeht, das materiell, das liegt nicht an bloßer Machtwillkür, sondern das liegt am Inhalt ihrer Konkurrenz. Diese Staaten organisieren nämlich im Interesse ihrer eigenen Bereicherung damit einen kapitalistischen Leistungsvergleich der Nationen. So was die in Sachen Geldvermehrung taugen, und das nicht, weil sie Anhänger der Leistungsgerechtigkeit der Konkurrenz sind und wegen des allgemeinen Segens des internationalen Handels und Wandels, sondern für die Mehrung ihrer ökonomischen Macht. Schon beim einfachen Handelsaustausch geht es ja nicht um Gebrauchswerte, also sich und andere zu versorgen. Es ist noch nicht mal der Zweck, einfach Waren auszutauschen, also kaufen und zahlen, einführen und ausführen und das möglichst reziprok. Sondern Handel soll Geld bringen und zwar dem jeweiligen Staat. Der will dadurch am anderen Geldreichtum verdienen und zwar national möglichst viel. Der will also erstmal einnehmen, dass national mehr reinkommt, als an Geld nach auswärts geht. Deswegen gibt es dann ja auch Exportweltmeister. Und von Importweltmeistern hat noch nie jemand was gehört. Also schon im schlichten, einfachen Warenaustausch geht es nicht um Ergänzung. Da gleicht sich nichts aus, das ist kein allseitiger Nutzen, sondern ein im Handel vollzogener Vergleich der erreichten Fähigkeiten der eigenen Geschäftswelt, in der Konkurrenz international geschäftsfähige Waren zu produzieren. Und darüber wird dann das eine Land reicher und das andere ärmer. Und wird es nicht nur, sondern in gewissen Sinn legen es die Staaten ja dann mit ihrem Warenaustausch auch darauf an, dass sie auf jeden Fall gewinnen. Also das ist schon das Gegenteil aller Urteile vom Do und Des, vom wechselseitigen Geben und Nehmen, also vom friedlichen Nutzen aus dem Handel für jede Herrschaft. Und das wird dann noch bunter, wenn es um Kapitalexport und Kapitalimport geht. Dann stellen sich nämlich gleich ganz andere Unterschiede her und heraus. Ich kann und will das jetzt nicht alles ausführen. Wie gesagt, ich erinnere zwischendrin immer daran, dass in dem Artikel es ist sehr grundsätzlich viel gründlicher und deswegen auch vielleicht eingängiger ausgeführt. Ich will halt ein paar Grundprinzipien davon wenigstens erläutern. Also so viel ist jedenfalls geläufig und auch den verschiedenen auch nationalen Förderungen und Sorgen bei Kapitalexport und Import zu entnehmen. Es stellen sich schon Unterschiede heraus. Das eine Land ist Heimat von Kapital und das Kapital, was dann nach außen geht, ist Überschuss und ist eigentlich ein Stück Bereicherung, weil es anderswo produktiv wird. Es bleibt sogar bezogen aufs Heimatland. Und ein anderes Land wird zum Instrument der Reichtumsvermehrung des anderen, produziert vielleicht durchaus sogar, oder kriegt durch Kapitalimport vielleicht durchaus ein Stück Wachstum. Also passiert auch Wachstum auf beiden Seiten, aber in unterschiedlichem Maß. Und am Ende tritt manchmal und sehr oft auch einfach so auseinander, dass auf der einen Seite ein ziemliches Stück Enttäuschung, auch nationales Brachlegen von anderem Geschäft im eigenen Land, ein Stück Ruinierung nationaler Reichtumsquellen passiert und auf der anderen Seite sich kapitalistisches Wachstum konzentriert. Und drittens findet mit diesem ganzen Geschäftsverkehr eine Konkurrenz eigentlich nicht bloß um möglichst viel Geld, sondern um den Charakter des Geldes selber statt. Nämlich wie es international um diesen Doppelcharakter geht, den ich da gekennzeichnet habe, also den Doppelcharakter einerseits gültiges ökonomisches Wertding zu sein, also Maß des Reichtums, Materiatur des Reichtums, also erfolgreich kommandierte Mehrarbeit, erfolgreich vollzogene Bereicherung und andererseits hoheitlich verbindlich gemachtes Geschäftsmittel, das nur durch staatliche Tat laufend in die Welt kommt. Also in dieser doppelten Bestimmung als ökonomischer Ertrag und als hoheitliches Zugriffsmittel, das er national dekretiert, da ist ja überhaupt der Widerspruch lokaler Beschränkung unmittelbar greifbar. Also das, was ich vorhin mit Staaten stoßen, ausgerechnet, weil sie als Gewaltmonopolisten im Innern unterwegs sind, nach außen an Grenzen. Nämlich der Inbegriff des Reichtums, um den es da geht. Also auch der Inbegriff der nationalen Verfügung über den hat erstmal gar keine internationale Gültigkeit. Oder anders, der muss erst in Übereinkunft mit anderen Staaten Geltung kriegen. Also anerkannt sein, als Währung auch für auswärts gelten und sich dann auch international erst noch als Geld bewähren. Also einerseits braucht es deswegen gerade hier die Verständigung der Staaten darüber und zweitens hängt Erfolg und Misserfolg der nationalen Bereicherung dann davon ab, was die Kapitalisten dann überhaupt mit dem jeweiligen Geld anstellen. Die nämlich einmal freigesetzt vergleichen Nationen als Geschäftssphären, als Angebote, die sie wahrnehmen oder ablehnen, bedienen sich deswegen der nationalen Gelder mehr oder weniger und so findet dann im internationalen Geschäftsverkehr ein ständiger praktischer Geldvergleich statt als Mittel und Resultat kapitalistischer Geschäftstätigkeit, der dem nationalen Geld eben vergleichsweise, also im Vergleich zu den Geldern anderer Länder, Wertschätzung verleiht. So, und dieser Geldvergleich, der mag noch so begriffslos daherkommen, also im Kurs einer Währung, im Auf und Runter der Währungen, der hat einen sehr handfesten Gehalt, nämlich der Währungsvergleich, der misst und entscheidet darüber, welche ökonomische Macht eine Nation im Unterschied zu anderen mit ihrem Geld zu Gebote steht. Ich will jetzt nicht den ganzen Währungsvergleich und seine komplizierten Verlaufsformen abhandeln, aber so viel. So, alle nationalen Gelder, wenn sie einmal als Währungen eben in der Welt sind und anerkannt sind, sind diesem Vergleich der Geschäftswelt und einer Geschäftswelt, die auch diesen Vergleich um eine ganze Sphäre auch noch erweitert, die nämlich auf den Ausgang gleich dieses Vergleichs zwischen den nationalen Geldern auch noch spekuliert, also einen solchen Vergleich der Geschäftswelt ausgesetzt. Und es geht bei dieser Konkurrenz der Gelder darum, eben den Zusammenfall der beiden Bestimmungen des nationalen Geldes als staatliches Kreditmittel und Schulden und als Kreditmittel und Schulden, die sich geschäftlich bewähren sollen, also als Kapital fungieren sollen, diesen Zusammenfall hinzubringen, ein Zusammenfall, der übrigens schon national durchaus immer fraglich ist, und dem jetzt auch noch international Geltung zu verschaffen, also das Geld, eigentlich das national in die Welt gekommene Geld, als weltweite Zugriffsmacht zu etablieren und sich bewähren zu lassen. Also dreht sich die Konkurrenz mit all ihren Unterabteilungen letztlich immerzu um die Erweiterung der Finanzmacht auch des Staates. Zumindest die potenten Staaten kämpfen also um das, was Weltgeld heißt. Also eben dieses Ineinsfallen von hoheitlicher Geldschöpfung und international geschäftlich beglaubigter Geltung als kapitalistisches Geschäftsmittel par excellence. Und dass deswegen dann auch gegenüber anderen Geldern besondere Wertschätzung und eine eigene Qualität genießt. Also dafür machen sich dann Staaten stark und dafür möbeln sie ihren Standort auf und mobilisieren sie ihre nationale Macht. Und da, und dann machen wir mal eine Pause, dann bin ich mit dem Kapitel auch im Prinzip durch. Also da scheiden sich dann die Staaten gleich ganz grundsätzlich. Was in, wenn das eine, also wer im eigenen Land über, sagen wir mal, so potente kapitalistische Geschäfte verfügt, ja, also das, was schon in einer Nation heißt, einerseits ist Geld hoheitlich gestiftetes, short gestiftetes Kreditmittel, pur durch Staatstat in die Welt gekommene Geschäftsmittel, die die Bankenwelt nimmt und die die Geschäftswelt verwendet und hoheitlich dekretiertes, gültiges Geld. Zugleich damit aber ökonomisch zu bestätigendes, im Gebrauch kapitalistisch dann auch zu verdienendes Geld. So, das heißt international. Erstens, dass Staaten sich überhaupt wechselseitig diese Gelder anerkennen müssen. Zweitens, dass dann Kapitalisten sich dieser Gelder bedienen und die Staaten also darum konkurrieren, dass das, was sie eben als nationales Geld stiften, jetzt international ökonomisch sich bewährt. Weil einfach per Hoheit für die ganze Welt ihr Geld verfügen, das ist da gerade ausgeschlossen. Und das ist deswegen gerade der Sonderfall einer Konkurrenz, wo eben ein Staat nicht einfach als Hoheit über einen kapitalistischen Betrieb mit seinem Geld auch unmittelbar ein Stück Geldmacht ausübt, sondern hier geht alles über den Vergleich der Gelder, den Kapitalisten anstellen, also auch über den Staaten mit der Anerkennung ihrer Gelder eben zulassen, auf den sie dann Einfluss nehmen, aber der immer noch seiner Natur nach heißt, hier entscheidet eine internationale Geschäftswelt, die nicht unmittelbar jetzt an diese Hoheit gebunden ist. Die schaut, wo sie ihre Geschäfte macht, in welchem Geld sie ihre Geschäfte macht. Die entscheidet jetzt drüber, was eigentlich der Staat mit seiner ganzen Geldmacht in die Welt gesetzt hat, was das überhaupt taugt. Also dreht sich da die Konkurrenz um die Erweiterung der Finanzmacht oder um die Bestätigung der Finanzmacht des Staats halt durch internationales Geschäft. So, und da scheiden sich jetzt die Staaten ziemlich grundsätzlich. Also wer im eigenen Land über ein potentes kapitalistisches Geschäftswesen verfügt, also wer sich darüber auch auswärts durch sein Kapital Quellen erschließt, so wie das andere Land dann gar nicht kann. Also der stärkt sein Geld, der bereichert sich durchs Ausland und am Ausland und der zieht ständig Kapital in sein Geld. Und das sind nur ein paar Nationen, also deren Nationalkredit dann wirklich als Geld weltweit agiert und sich vermehrt, der überall gefragtes Geschäftsmittel ist und deswegen auch verlässlich angesehenes Wertaufbewahrungsmittel, in das man immerzu, wie es so schön heißt, geht. Sodass für solche Nationen in gewissen Grenzen eigentlich mehr oder weniger das Ideal wahrgemacht wird, dass ihr Nationalkredit unmittelbar die Qualität einer Verfügungsmacht über kapitalistischen Reichtum hat, eben das, was Geld ausmacht, repräsentiert. Und andere Staaten, also eigentlich die Mehrheit, die schöpfen zwar auch Geld national verbindlich per Gewalt nach innen, aber das entfaltet nach außen keine ökonomische Leistungsfähigkeit, es ist nicht gefragt, also auch kein bedientes Geld durch eine kapitalistische Geschäftswelt und am Ende nicht mal das festgehaltene und laufend benutzte Geschäftsmittel der Geschäftswelt im Innern solcher Länder. Diese Staaten müssen sich dann das Geld, den Kredit verdienen, den die wirklichen Weltfinanzmächte in die Welt setzen können. Also das ist die grundsätzliche Scheidung der Staaten, die durch Geldverkehr, also durch diesen ganzen Weltmarktzirkus zustande kommt. Noch einen Punkt zum Weltmarkt. Das ist dann also das Ergebnis dieses Verhältnisses. Also diese Internationalisierung des Geschäftsverkehrs, die hat wirklich, und da wird ja immer drauf rumgeritten, den Kapitalismus entfesselt. Also die hat sowohl weltweite Potenzen, sowohl eben neue Bereicherungsquellen, wie ganz neue Verarmungen auf der anderen Seite gestiftet. Also die Welt ist zu Recht gemacht als globale Geschäftssphäre. Kapitalisten agieren weltweit, und zwar mit ihrer ganzen Rücksichtslosigkeit, haben so die Scheidung von Arm und Reich vorangetrieben. Also, leider Gottes, es ist nichts mit dem schönen revisionistischen Urteil, was mal in der Welt war, der Kapitalismus ist verfault und geht unter. Der ist nicht untergegangen, leider Gottes, im Kampf der Imperialisten, sondern umgekehrt Kapital und damit auch Staatsreichtum haben sich darüber enorm entfaltet und damit allerdings auch die Gegensätze dieser Konkurrenz dann den dazugehörigen weltweiten Krisen. Also das wäre dann der zweite Teil, den ich dann noch was sagen will. Also ich will zum eigentlich den Übergang machen zur ganzen zweiten Abteilung. Nämlich das, was ich aus diesen Verhältnissen an Gewaltbedarf ergibt. Also auch die Frage von Geld und Gewalt eben nach der anderen Seite hin. Nämlich nicht nach der, wie organisiert der Staat das nationale und internationale Geld- und Geschäftswesen, sondern wie konkurrieren Staaten dann und darum auch als Gewalten zum Thema machen. Also ist ja bekannt und auffällig und gar keine Selbstverständlichkeit, dass das, was ich da im ersten Teil erzählt habe, eben Staatenkonkurrenz heute im globalen Maßstab durchgesetzt ist und sogar in multilateralen Handelssystemen geregelt ist, auf die die Staatenwelt sich jetzt egal mal wie verständigt hat. Staaten haben sich also dazu bewegen lassen und Ausnahmen drängen sogar dazu, im Rahmen von WTO ihre Interessen unterzubringen, also als Verhältnis von Rechten und Pflichten. Also ist auch so weit der Streit, Konkurrenzauseinandersetzungen zwischen denen institutionalisiert. Und gleichwohl, oder andersrum gesagt, eigentlich besser deswegen, ist darin aber auch durchaus sichtbar, dass das Geltendmachen nationaler Macht die bleibende Grundlage dieser Verhältnisse ist. Also schon in dieser ökonomischen Konkurrenz zwischen den Staaten ist ja immerzu ein zwischenstaatlicher Korrekturbedarf unterwegs. Also die Weltmarktbilanz über die jeweilige nationale ökonomische Macht ist eben für keine Nation eine einfach als gerecht hingenommene Rechnung, sondern eine einzige Herausforderung, auf die Konkurrenz entsprechend einzuwirken, sie zu korrigieren, das, was man an Ungerechtigkeiten feststellt, der Konkurrenz, so wie man eben die eigenen mangelnden Erfolge immer gemessen an den Maßstäben, mit denen man da eintritt, so wie man die eben beurteilt als Ungerechtigkeit der Konkurrenz, also als Auftrag, sich bei den Konkurrenten nicht bloß zu beklagen, sondern bei ihnen solche Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Also die Konkurrenz steht immer unter dem Vorbehalt, dass alle erfolgreichen Nationen mit ihren gewachsenen Ansprüchen an ihre auswärtigen Geschäftssphären, wie aber auch die weniger erfolgreichen, die um mehr Geldmacht ringen, sich um politisch durchgesetzte, von anderen anerkannten Modifikationen, Korrekturen größerer oder kleinerer Art bemühen. Mit der Konkurrenz der Gelder, in der sich die Handelsströme, Zölle und was weiß ich alles zusammenfassen, also geht auch eine Konkurrenz ums Regelwerk der Konkurrenz deswegen einher. Zur Anerkennung, dass es im ganzen diesem Betrieb um nichts als die internationale Bewährung des nationalen Geldes geht, da schließt eben immer auch das Bedürfnis nach Nichtanerkennung und den Streit mit den anderen Staaten um die Ursachen und Folgen der darüber zustande gekommenen Bilanz ein. Und das hört auch damit nicht auf, dass es die Form von internationalen Regelwerken hat. Eigentlich ist mit denen vielmehr ganz andersrum anerkannt, dass eigentlich der Streit, die Auseinandersetzung, die Lebensgrundlage des Weltmarktgetriebes ist, dass die Staaten da veranstalten, so sehr, dass man diesen Streit institutionalisiert. Und dieser Streit ist getragen vom Bewusstsein des Anrechts auf ökonomischen Erfolg, dem andere sich eigentlich anzubequemen und zu dienen hätten. Und damit komme ich zu dem Kapitelchen von der Weltmarkt zur Weltmachtkonkurrenz. Also insofern sind jetzt auch in diesem Weltmarktgetriebe laufend eskalierende Gegensätze zwischen den Nationen eingeschlossen. Mal andersrum gesagt. Nationen sehen das eben so, dass sie sich im Geldvergleich, im kapitalistischen Standortvergleich voneinander abhängig gemacht haben und ihre Machtgrundlage, und es ist ja auch so, dass sie ihre Machtgrundlage in allen anderen Staaten nämlich irgendwie verankert haben und damit aber auch alles zur Frage gemacht haben, was einem die anderen Staaten konzedieren oder versagen, und dass man damit auf deren Wohlwollen und Zustimmung verwiesen ist, also sich mit Korrekturansprüchen der anderen laufend konfrontiert sieht, wo man selber laufend Korrekturen ganz anderer Art verlangt. Und das führt eben unweigerlich immer wieder und dann auch ganz generell zurück auf die Frage der staatlichen Macht. Also erstens hat die sich dabei nie verloren, das mal so auszudrücken. Weil schon bei der Stärkung des ökonomischen Lebensmittels der Nation, bei ihrem Geld, geht es ja im Grund um staatlichen Machtzuwachs. Der ist der ganze Grund und Zweck davon, dass sich Staaten diesen Geldvergleich aussetzen, dass sie Kapital fördern, Kapitalisten hofieren und die ganze Nation unter das Geldverdienen beugen und das Volk entsprechend ausrichten. Und dann auch sich mit anderen Staaten ins Benehmen setzen. Und so nehmen Staaten das dann auch schon, dieses engere, wie steht es um unser Geld und unser Geldverdienen, nehmen sie schon als Frage immer zu der Geltung ihrer vitalen Interessen, die andere Staaten zu respektieren haben. Und zweitens ist klar, dass die weltweite Sicherung und Gestaltung der Bedingungen des Geldverdienens, eben die Konkurrenz einrichten, beaufsichtigen, korrigieren, mit politökonomischer Einflussnahme auf die Märkte, mit Standortpolitik und Geldpolitik nicht erledigt ist. Also die Gewaltfrage ist eigentlich in einem viel prinzipielleren Sinn immer unterwegs. Weil in den elementaren Grundlagen seiner Macht dauerhaft abhängig zu sein und sich abhängig gemacht zu haben von anderen Souveränen, dazu lassen sich Nationen so ohne weiteres nicht herbei. Also laufen die eigenen Ansprüche auf Reichtums- und damit Machtzuwachs an denen von Konkurrenten zu relativieren, die sie dafür instrumentalisieren wollen, das halten sie eigentlich nicht aus. Es ist verrückt, aber logisch. Der dauernde Staatenverkehr, der Geldverkehr, den man will und betreibt, weil er einem nutzt und nutzen soll, das wird als Abhängigkeit, als Unfreiheit, als Kontrollverlust über die Grundlagen der eigenen Macht beklagt. Also auch mal anders gesagt, genau das, was Sie als Abhängigkeit, als Beschränkung Ihrer eigenen Handlungsfreiheit in diesem Verkehr immerzu beklagen und monieren, halten eigentlich dieselben Staaten für die passende und notwendige Bedingung gegenüber den jeweils anderen. Den festlegen, den insgesamt unter Kontrolle bringen, damit man selber nicht zum eigenen Schaden abhängig wird. Das ist eigentlich der Zweck und Inhalt der Auseinandersetzung zwischen den Staaten neben ihrem ganzen ökonomischen Getriebe. Also jeder Staat geht eigentlich davon aus, dass er sich diese Verhältnisse, dass sich abhängig machen, eigentlich nur leisten kann, wenn er selber überhaupt dieses Verhältnis möglichst weitgehend bestimmt, also den anderen Staat mit seinem Willen festlegen kann. Also ist das Ganze auch nur erträglich, wenn man den anderen unter Kontrolle hat. Also lassen sich Staaten auf solche Verhältnisse auch nur ein mit dem Ziel und dem Zweck, dann aber auch für ihre Anerkennung als anspruchsberechtigte Instanzen zu sorgen und sich und ihren Interessen immer zu gebührend Geltung zu verschaffen. Und das heißt, anders und generell für sich selber nach Möglichkeit die Rolle der ordnungsbestimmenden Gewalt zu reservieren.
Abhängigkeit. Wenn jetzt da der Putin zum Beispiel daherkommt und Werbung macht sozusagen eine schöne Rechtszeit die Abhängigkeit. Da bin ich nicht ganz sicher, hängt er dann auf diesem alten russischen Ideal des Handels als Rechtszeit zu nutzen an. Also abgesehen jetzt davon, dass er natürlich für die Geschäfte seine Ölmagnaten da auf sein Ölgeschäft sollten verwerben will.
Das ist natürlich nicht nur Heuchelei, aber es ist der Antrag und der ziemlich machtvoll angemeldete Antrag, dass die sich auf sein Land richtenden Energieinteressen, also auch die Energiekonzerne, ihn auch dazu berechtigen und Russland auch das Interesse hat, dass dann sie in das ökonomische Geschäft, eben in die Energiekonzerne und deren Bestand in Europa, also auch in deren Geschäft, sich einkaufen sollen dürfen und damit nicht bloß an denen mitverdienen, sondern auch richtig strategischen Einfluss auf die Energiepolitik dieser Konzerne nehmen sollen. Genau so wird es genommen und übrigens ja auch deswegen ist es immer strittig. Also von daher weiß ich nicht, dass ausgerechnet da jetzt der Zweifel aufkommen soll, denkt der noch an ein friedlich-schiedliches Miteinander, ausgerechnet bei diesem elementaren Rohstoff, wo jeder weiß und wo auch alle darum konkurrieren, über den Kontrolle zu haben, weil er das Lebensmittel jedes kapitalistischen Treibens ist, und zweitens in einer Auseinandersetzung, die doch schon so weit gediehen ist, wie sehr und wie schaffen es, was weiß ich, deutsche Energiekonzerne über Röhrenabmachungen und über finanzielles sich einkaufen bei Gazprom und sonst wo, unmittelbar geschäftlichen und anderen Einfluss auf die russischen Energiereserven zu kriegen und was berechtigt und was erreicht Russland umgekehrt damit in Bezug auf das Umgekehrte. Und wie immer heißt das gar nicht, und wenn wir euch das gewährleisten, dann ist doch wohl auch klar, dass ihr dasselbe andersrum beanspruchen dürft, sondern darum wird dann gerade gestritten. Ob dieses, was das dann überhaupt heißt, also wie gesagt, der Putin beschwert sich ja auch oft genug darüber, wie einseitig sich die deutsche und westliche Geschäfts- und Politikwelt das Verhältnis zur russischen Energie und zum russischen Energiegeschäft und zu deren Ansprüchen stellt. Und umgekehrt, die westliche Welt beschwert sich und beklagt sich darüber und wehrt sich dagegen, dass das Russland zu entsprechenden ökonomischen und politischen Ansprüchen berechtigt. Also so tätigt das. Insofern ist es eigentlich mehr ein Fall dafür, wie in all diesen Beziehungen von vornherein sofort politisch gedacht wird an die Auswirkungen auf die jeweilige Verfügungsgewalt des Staats über diese elementare Sphäre und auch über die Frage, wer dann daran, weil es ein ziemlich ausgreifender Geschäftsbereich ist, wer dann daran eben wie viel verdient. Also das ist da die Streitfrage. Aber hier sind wir jetzt an dem Punkt, wo das eigentlich ein Stück weiter gediehen ist. Wo es nämlich bei all diesen Fragen oder jenseits von all diesen Fragen eben darum geht, wie wird man eigentlich damit fertig, dass all diese Verhältnisse jetzt generell gesehen heißen, man hat sich dadurch, dass man auf die Welt zugreift und so verstehen das die Staaten, man greift nicht einfach auf die Welt zu, sondern in lauter Abhängigkeit von anderen Staaten und Mächten begeben, in deren Staatsgebiet und in deren Machtbereich jetzt unmittelbar eigene Interessen verankert sind. Also heißt es, sich ein für alle Mal und möglichst die Rolle der ordnungsbestimmenden Gewalt zu reservieren. So, was heißt das? Also es ist die Frage im Raum und die trennt sich eben dann von dem ganzen kapitalistischen Treiben zwischen den Nationen und tritt zu der hinzu. Wer ist eigentlich das Machtsubjekt dieser Verhältnisse? Also derjenige, der bestimmt, der die Subjektrolle einnimmt, und wer ist mehr, der die Rolle des Objekts einnimmt, der das im eigenen Interesse immer die Vormacht anderer einkalkulieren muss. Also veranstalten die Staaten neben der Konkurrenz, in die sie sich ökonomisch begeben, eine Konkurrenz als Gewalten, die andere beeinflussen, abhängig sich gefügig machen. Und das ist eigentlich der Rückgang auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, auf die abstrakte Bestimmung. Es geht immer um Fügsamkeit, weil die Frage der Verfügung im Raum steht. Da geht es, wie gesagt, nicht mehr um Einzelheiten, um Handelsquerelen und so weiter, sondern letztlich um die Frage, wer eigentlich die Gewalt ist, die überhaupt machtvoll genug ist, die ihr passenden Verhältnisse, und zwar jetzt im Prinzip global herzustellen. Also eigentlich, wer ist die Macht, die über diese Verhältnisse bestimmt? Und es ist keine Frage, dass erst friedlicher Verkehr läuft, bis es dann nicht mehr passt und dann sowas wie der Übergang zu dieser Frage fällig ist. sondern diese Frage ist dem ganzen Verkehr vorausgesetzt und eigentlich schon in ihm laufend präsent, eben als Bedürfnis und als Sorge, dass man mit dem ganzen Handelsverkehr sich in Machtfragen gut oder schlecht stellen kann. Also das und wie man sich als Macht akkommodieren muss, was man in die Waagschale werfen kann und können muss, was man der anderen als Anerkennung nicht verweigern kann, und dass die sich ihrem Ideal nach freiwillig beugen soll, also dass sie sich unterordnen soll. Also das heißt, dass immer zu dem auswärtigen Bedarf und nicht bloß dem Bedarf, sondern die Subjektrolle einer auswärtigen Macht in ihre nationalen Berechnungen als die bestimmende Größe einbeziehen soll. So, also Weltpolitik, mal die Sphäre, die ja alle als getrennt von dem ökonomischen Treiben kennen, das ist eigentlich nichts anderes als diese ständige Konkurrenz um die Rolle des Subjekts, wie es immer so schön heißt, der globalen Ordnung, beziehungsweise die Gegenwehr zum bloßen Objekt anderer Mächte und zum machtlosen Betroffenen, von deren Ansprüchen gemacht zu werden. Ich will nur mal ein Beispiel erläutern, wie das dann schon so als allererstes im ganzen ökonomischen Verkehr als Gesichtspunkt unterwegs ist, wenn er mal an das Verhältnis China-USA denkt. Also nur so viel, die Chinesen handeln, die verdienen an den USA. Umgekehrt, die USA beziehen darüber billige Waren, die sind mit ihrem Kapital in China unterwegs. Die verdienten Dollars der Chinesen stützen den US-Nationalkredit. Es ist nicht groß anders als vielleicht mit Japan oder anderswo. Und eigentlich, oder nach der Seite hin, wenn schon nicht ökonomisch die Chinesen den USA gleich in allem recht sind, wenn vielleicht Unzufriedenheiten mit US-Jobs sind und alles zwiespältig, aber soweit ist klar, dieser geschäftliche Verkehr soll sein. Der ist immer intensiviert worden und an dem, sagt Amerika auch im Prinzip, von dem profitiert es. Aber gleichzeitig und daneben wird an das ganze selbe Getriebe immerzu die Souveränitätsfrage gestellt, nämlich werden die Chinesen nicht eigentlich dadurch immer stärker? Stärken die sich nicht gerade durch den ökonomischen Nutzen, den die USA aus ihnen beziehen, aus diesen hin und her und diesen Handelsverhältnissen. Also gerade die Benutzung, die man selber will und der Nutzen, den man zugleich selber aus der zieht, wird zum Gegenstand der Beschwerde, dass die andere Macht sich daraus stärkt. Also liegt da mal, das ist halt so ein Beispiel, wo ich sagen, nur als prominentes Beispiel anführen will. Also liegt die Machtkonkurrenz auch quer und überwölbt das ganze ökonomische Getriebe. Von daher auch gesagt, diese Frage nochmal beantwortet, wie steht es mit dem Öl? Ach, beim Öl geht es nicht darum, ja, kriegen wir es und sondern ist es billig oder teuer und so weiter. Sondern kontrollieren wir die Souveräne, in deren Boden das jetzt zufälligerweise liegt. Weil wir sonst nicht frei genug sind in der Verfügung über diese Geschäftsquellen. Also wird das allen Ernstes das Nutzensverhältnis immerzu als Abhängigkeit von anderen Mächten aufgefasst, die einen beschränken. Und das gilt im Prinzip immerzu, das gilt für alle möglichen Länder, also auch für andere, nicht bloß für die großen Nationen, die wirklich weltweit unterwegs sind, sondern jede dieser Beziehungen enthält einen Kontrollbedarf, einen Gegensatz, ein Leiden an Abhängigkeit und einen Anspruch drauf, sich wenn es nicht im Großen, dann wenigstens im Kleinen irgendwie zur bestimmenden Macht darüber in diese Rolle reinzubegeben. zumindest in der Machtkonkurrenz unter seinesgleichen. Es geht, wie gesagt, also darin dann nicht mehr darum, ob man diese oder jene Bedingung verbessert, sondern eigentlich, ob man machtvoll genug ist, um eben diese Kontrollmacht zu sein. Insofern hat dann dieser Staatenverkehr auch den Gewaltbedarf nicht hinfällig gemacht, sondern eigentlich die Notwendigkeit der Kontrolle überhaupt erst universell gemacht und deswegen den Gewaltbedarf auch ziemlich akkumuliert. Also erstens ist deshalb der Rüstungsbedarf explodiert. Weil mit dieser Rüstung machen ja dann Nationen im Frieden Politik. Nämlich was sie dann als Macht sind, damit treten sie einander gegenüber. Die Rechte sind dann also gleich machtvoll ausgestattete Interessen. Also auch solche, die man als Macht gültig machen kann und im Zweifelsfall eben auch per Macht behauptet. Vitale Interessen, also diejenigen, die dann immerzu auf die Frage danach führen und gleich in die Frage verwandelt sind, wer bestimmt hier eigentlich wen? Welcher Staat hat hier wem zu Diensten zu sein? Wer bestimmt das? Das sind dann also auch immerzu solche, die eigentlich in die Frage münden, wer mit seiner Macht möglichst viel Freiheit über die Verhältnisse hat, also gleich anderswo so agieren kann, wie wenn es sein eigener, dem Ideal nach, Machtbereich wäre. So, dazu dient die Rüstung und mit der wird eben dann im Frieden schon immerzu die, praktisch stellen sich die konkurrierenden Nationen so auf, dass sie in diesen Mitteln die automatischen Grundlage eben für diese Konkurrenz haben. Die härteste Prüfung, also als zweites, auf die Bereitschaft, die da drin steckt, also die Frage der Bereitschaft, die da immer aufgestellt ist, wie weit bequemt sich einer den Machtansprüchen eines anderen Staates an. Also die härtesten Prüfungen, die kommen deswegen auch nicht im Handel und Wandel im engeren Sinn zustande, sondern eigentlich dort, eben wo die Frage ansteht, ob eine Macht die Geltung hat bei anderen, ob sie den Respekt erfährt, ob sie als die gültige, kompetente Hoheit anerkannt ist, die also den Verhältnissen immerzu den Gehalt vorgibt. Also daher fing auch die Auseinandersetzung und die Prüfung immer an den Mitteln des anderen, also an den Machtmitteln des anderen und dessen Anspruch auf anerkannte Macht statt, den er daraus ableitet. Also so kommt es dann zum ganzen diplomatischen Verkehr, zu Begutachtungen, wie sehr sich einer als Macht aufstellt, welche Mittel er hat, zum Bestreiten der Rüstungsmittel, zum Vermehren der eigenen, um damit dann wiederum auch anderen zu signalisieren, über welches Drohpotenzial man verfügt. Und dieser globale Aufsichtsbedarf, der bestimmt dann auch die Art der kriegerischen Auseinandersetzungen heute. Also heute finden eigentlich unter US-Regie Kriege statt zum Zweck der, richtig, der Abschreckung von Abweichungen von einem gültig gemachten internationalen Reglement. Also zu einem Ausbruch einer Staatenhierarchie, die eben als globaler Weltmarkt und deswegen auch als Anspruch auf globale Weltordnung etabliert ist, die man also von anderen nicht in Frage stellen lassen will oder die man selbst damit in Frage stellt, dass man sie neu bestimmen will. Also und diese Kriege, die aktuellen, sind eigentlich alle angelegt und werden veranstaltet als Demonstrationen, um eben nicht nur einen bestimmten Feind zu erledigen, sondern eigentlich auch um andere abzuschrecken, auf Linie zu bringen, von eigenen Ambitionen abzubringen, also ihnen die Kontrollmacht vorzuführen, die global wirksam ist, also auch für sie gelten soll. Ein dritter Punkt deshalb. Und das ist immerhin dann mal so ein Abschlusspunkt und auch so eine interessante, vielleicht auch strittige Lehre über das Verhältnis von Geld und Gewalt, also über wie kapitalistische Staaten gewaltmäßig unterwegs sind. Alles, was da Weltmarkt ist, was als Reichtumsquellen staatliche Macht da organisiert wird. Das wird nicht bloß und kann werden zum Anlass für diese Gewaltkonkurrenz. Zum Streitgegenstand, der sich dann in die Frage übersetzt, ist mir ein anderer Staat eigentlich zu willen? Und immer dann, wenn es sich in diese Frage übersetzt, also in eine ganz andere verwandelt, eben als die der im engeren Sinn ökonomischen Bedingungen und Bestimmungen, sondern alles eben von ökonomischen Unzufriedenheit, von dem Kontrollbedarf aufs Öl bis zum störenden, zum entgegenstehenden Waffenarsenal irgendeiner angefeindeten Macht, kann eben zum Gegenstand dieser oder ist Gegenstand dieser Konkurrenz und wird dann auch zum Anlass und zum Grund, zum vitalen Interesse zu erklären, dass dann generell die andere Macht sich zu ändern hat, also zum Gegenstand einer Anfeindung, wenn sie das nicht tut. Also das ist nicht bloß, dass das ganze Getriebe führt darauf hin und ist Anlass und Gegenstand davon, sondern der Verkehr zwischen den Staaten, das, was sie daraus an Reichtum und so weiter beziehen, wird zum Mittel der Einflussnahme und Kontrolle. Also das ganze ökonomische Treiben, innen wie außen, wird dann auch für die Machtfragen und für die Machtauseinandersetzung funktionalisiert. So anders gesagt, die Staaten beanspruchen es und setzen es ein und strapazieren es, und zwar nicht erst im Krieg, sondern ständig, erst dazu, um sich mit Machtmitteln im engeren Sinn auszustatten, um sich weltweit als solche geltend zu machen, um andere Staaten dann auch erklärtermaßen abhängig zu machen, erpressbar zu machen, dann auch im Zweifelsfall damit zu erpressen, mit der Drohung, mit Abbruch der Beziehungen. Also dazu, andere Staaten gefügig zu machen. Also der ganze Verkehr, die nationalen wie internationalen Mittel und Abhängigkeiten werden wirklich laufend in dem Sinn zur Geltung gebracht, wie Staaten es fürchten. So wie Amerika es in dem Beispiel vorhin an China immerzu als drohende Gefahr bespricht, so werden diese Mittel wirklich zur Geltung gebracht, nämlich als Hebel für die Kontrolle, als Bestimmung des anderen Staatswillens, als Waffen in dieser Gewaltkonkurrenz, um die andere Macht durch die eigene zu beeindrucken und dann schließlich und endlich auch als Mittel für Krieg. Also da werden sie dann geopfert, sowohl sachlich wie menschlich, und nicht bloß die der anderen, sondern auch die eigenen. Da tritt das Verhältnis dann überhaupt erst einmal ganz offen zutage, dass Reichtum eben für die Macht da ist und schon gleich, wenn die sich grundsätzlich in Frage gezogen sieht. Also das, was ich am Anfang als, eine Herrschaft schmarotzt am Reichtum, gekennzeichnet hat. Das nimmt im Krieg wirklich die Form an, sie vernichtet und zerstört ihn auch. Und da gibt es vielleicht eine letzte Errungenschaft kapitalistischer Staatenverhältnisse noch zu bemerken. Also diese Staaten beziehen aus den Kapitalverhältnissen, die sie national kommandieren und international dirigieren, also nicht immer bloß ihre Kriegsgründe, sondern auch die schlagendsten Kriegsmittel. Die verfügen dann wirklich über entwickelte Produktivkräfte und damit auch über die entwickelsten Destruktivkräfte im militärischen Bereich. Also die haben dann Geldkapital, das ihnen mit und wegen seines Geschäfts auch diese Mittel zur Verfügung stellt. Also das zum militärisch-industriellen Komplex. Und sie verfügen außerdem auch nicht zu vergessen, um das noch anzuführen, über Völker, die nicht bloß fürs Wachstum, sondern auch für den Krieg bereitstehen, also sich einsetzen lassen, die den Staat mit seinen Machtinteressen glatt als ihre Lebensgrundlage verteidigen. Und solche Staaten, die haben eben dann auch die größte Freiheit, eben die meisten Mittel, ihre Geldhoheit im Notfall bis zum Ruin des Geldes, bis ihr Militärapparat richtig bis zur Ruinierung von allen möglichen Reichtumsquellen daheim und auswärts zu strapazieren. Und die opfern dann auch ihre Massen für ihre Selbstbehauptung und im Krieg eben schon gleich. Also alles das sind die schlagenden Mittel, um auf die Konkurrenz der Gewalten einzuwirken. Handel und Wandel werden dann eingesetzt, um andere zu erpressen. Geld wird eingesetzt, um andere mit Kredit zu lenken, Anforderungen durchzusetzen, über die sie dann bestimmen. Und alles wird eben, wie gesagt, am Ende, im Zweifelsfall, wenn die Gewaltfrage ausgetragen wird, wenn eben solche Staaten beschließen, dass ihre Kontrollmacht gefährdet, angegriffen und bestritten ist, dann aufs Spiel gesetzt, nämlich funktionalisiert dafür, dass sich Staaten als Nutznießer und Garanten des weltweiten Kapitalismus behaupten. Vielleicht gibt es noch 5 Minuten Zeit. Ja, ich wollte, also das wäre jetzt so ein genereller Schlusspunkt gewesen, sozusagen ein Umkehrpunkt, dass hier das Verhältnis von eine Staatsmacht stattet sich per Kapitalismus mit Mitteln aus, bis eben zu diesem, sie erschließt sich nicht laufend weltweite Reichtumsquellen, sondern sie zerstört sie auch, gediehen ist. Also in diesem Ausblick will ich vielleicht noch eine mehr, wenn wir sagen, weltpolitische Lagebemerkung anschließen. Wo übrigens die ganzen historischen und logischen Abläufe auch in dem Artikel sehr ausführlich behandelt worden sind. Nämlich erstens ist es logisch, dass in dieser Konkurrenz der Gewalten die potenten Nationen, also die USA als Führungsmacht allen voran, erstens den weltweiten Gewaltbedarf unmittelbar als ihre nationale parteiliche Sache repräsentieren und geltend machen und andere darum konkurrieren, darin eine mitbestimmende Rolle zu spielen. Und das ist ein ziemlicher Widerspruch. Nämlich dieser globale kapitalistische Verkehr zwischen den Staaten, der braucht eine globale Gewaltordnung, also wirklich ein lückenloses Abschreckungsregime im Grunde. Aber der geht eben nicht als friedliches Einigungswerk von Staaten, da konkurrieren wir doch lieber ökonomisch als gewaltsam gegeneinander, sondern eigentlich beruht der historisch auf der Durchsetzung einer Macht, beruht heute immer noch auf dem laufenden Geltendmachen amerikanischer Gewalt und provoziert umgekehrt laufen die ganze Staatenwelt zu Bemühungen, ein Machtmonopol über diesen Staatenverkehr nicht zuzulassen, also auch sowas wie die dafür repräsentative Macht, soweit es geht und reicht, in Frage zu stellen. Also mal so rum gesagt, nachdem der gemeinsame Feind Sowjetunion, der mal den Westen zusammengeschmiedet hat, weg ist, kommt überhaupt der Widerspruch einer solchen kollektiven Weltbeherrschung, die eben zu diesem globalisierten Weltmarkt dazugehört und überhaupt nur zu ihm geführt hat, so richtig aufs Tapet. Also jeder möchte den anderen instrumentalisieren dafür, also dass die Beherrschung der Welt im eigenen Interesse passiert, mal so generell gesagt. Also deswegen sollen Kriege auch nicht nur Abweichler, sondern überhaupt andere festlegen. Und alle anderen rechnen damit und wollen mit ihrer Stellung eben diese Festlegung auf keinen Fall zulassen, sondern umgekehrt eigentlich amerikanische Macht begrenzen und der Rücksichten aufzwingen. Nur ein Beispiel dafür, weil das jetzt gerade so virulent ist und weil es so ärgerlich ist. Nämlich ganz billig an der Besprechung bloß des jetzigen Ergebnisses des Irakkriegs kann man was merken. Also einerseits haben die Amis dort mit ihrem Krieg das, was ich gemeint habe mit kapitalistische Staaten sind im Zweifelsfall wegen ihrer Gewaltkonkurrenz auch destruktiv. An diesem Ergebnis sehen, es ist einfach kein Beitrag zu irgendeiner Erschließung ökonomischer Quellen. Im Gegenteil, es ist ein Dokument, das das schöne Weltordnen, wo es zum Kriegsgegensatz eskaliert, auf Benutzung und Benutzbarkeit wirklich keine Rücksicht nimmt. Zweitens ist es auch ein Dokument, das mit der Gewalt, mit dem Krieg, auch mit dem Sieg im Krieg, die Gewaltkonkurrenz überhaupt nicht erledigt ist, sondern angestachelt wird. So einerseits nämlich, jetzt komme ich auf die Besprechung, ist ja bemerkbar, diese elende Schadenfreude, ach Amerika hat sich übernommen, man sieht es, die schaffen es ja doch nicht. Die können es nicht allein, die müssen Rücksicht nehmen. Nicht auf den Irak, sondern auf uns. Und zwar mehr, als sie wollen. Und kaum ist das ausgesprochen, folgt als zweite Seite Vorsicht, also die Bremsung der Schadenfreude, Vorsicht, wenn Amerika daraus eigene Übergänge macht. Am allerschlimmsten, wenn es seine Macht zurückzieht, seine Macht nicht in unserem Sinne geltend macht oder anders zuschlägt, dann ist die ganze Weltordnung gefährdet. Also bekennen Sie sich doch dazu, dass Sie Schmarotzer der US-Macht außerdem sind. Also die ist die Bedingung dieser Ordnung, von der Sie leben. Und wollen gleichzeitig die USA mitbestimmen und brauchen zugleich deren Macht dazu. Also die USA's Macht soll Rücksicht nehmen auf Europa. Und zugleich ist damit klar, dass Europa die USA gar nicht ersetzen kann. Nochmal anders genereller gesagt. Alle, auch die Konkurrenten, gehen davon aus, dass solche Machtbeweise nötig sind. Nämlich solche, wie sie nur die Amerikaner hinbringen. Und dann leiden sie an denen, weil man sie selber nicht in der Hand hat. Also folgt daraus auch dieses widersprüchliche Verhältnis zu den US-Kriegen nicht einfach folgen. Immer das widersprüchliche Verhältnis nicht folgen, aber auch nicht einfach sich dagegen aufstellen. Die US-Feindaffären zu eigenen machen, aber dann in der Mischung aus Distanz und Beteiligung das eigene wiederum hervorheben. Jedenfalls in all dem hin und her, und deswegen führe ich das noch an, herrscht eine Gewissheit. Also ohne Bewährung in dieser Machtkonkurrenz bestimmt man gar nichts. Und das ist mal zum Schluss gesagt ein schönes Bekenntnis, so worauf Frieden und Konkurrenz in letzter Instanz beruhen, nämlich und die internationale Macht des Geldes und so in letzter Instanz beruhen. nämlich eigentlich heutzutage auf rücksichtsloser Abschreckungsfähigkeit überlegener Macht. Und dafür ist dann letztlich in letzter Instanz auch der ganze Reichtum gut. Also dafür wird er dann eingesetzt, als Basis der global wirksamen Abschreckungsmacht und im Grund als Mittel und Hebel der Konkurrenz eben um diese, einerseits diesen globalen Ordnungsbedarf, und das ist einerseits der Anspruch der USA, der aktuell immerzu unterwegs ist, und das ist andererseits dann eben das auch der ausführlich die letzten Male besprochene Leiden der Europäer, das einzusehen, das eigentlich, also ihre Interessen global verankert zu sehen und die Macht, sie aber bestimmend für alle Nationen geltend zu machen, gar nicht zu haben, also auf Amerika angewiesen zu sein und zugleich gegen diese Angewiesenheit mit eben machtvoll konkurrieren zu wollen. Also das wäre jetzt abschließend, da wäre dann auch der Kreis zum Anfang wieder geschafft. Haben die anderen noch Zeit, wenn noch Fragen sind, naja, vielleicht 10 Minuten. Also dazu würde ich zweierlei sagen. Erstens ist es ein Dokument, wie ruinös Kapitalismus für bestimmte Staaten ist. Für ganze Staatenverhältnisse, für ganze Regionen, Rohstoffländer niederer Natur, weiß man ja, welche, die noch nicht mal über solche Rohstoffe verfügen, die aber in die Geldwirtschaft einbezogen sind und als Nationen über keine ökonomischen Mittel verfügen, in dieser Konkurrenz zu bestehen. Die sehen dann erstmal von ihrem ganzen Innenleben her, sowohl ökonomisch als ein ruiniertes Volk, ein nicht vorhandenes Geschäftswesen, ein Geldbedarf, der immerzu unerfüllt ist, eine Menschheit, die kein Geld hat, aber auch die Subsistenz kaputt ist, und ein Staat, der aus diesen Verhältnissen überhaupt keine Mittel und keine entscheidenden Mittel und keine taugliche Macht bezieht. Das ist mal ein Ergebnis der Konkurrenz, würde ich sagen. Und zweitens ist es, und so wird es genommen, ein einziger Auftragsfall für internationale Ordnungsfragen. Fürs Aha, das kann man nicht einfach auf sich beruhen lassen. Wie werden solche kaputtgehenden Staaten, gibt es ja jetzt inzwischen eine richtige Kategorie von Failed States oder von Failing States, die werden als weltpolitischer Ordnungsfall genommen. Armut, Elend, AIDS, Militär, alles wird gleichermaßen drunter subsumiert. Vorsicht, auch solche Staaten haben aus dem internationalen Ordnungsgefüge und aus dem Aufsichtswesen nicht rauszufallen. Sie sind mehr oder weniger im größeren oder kleineren Maße ein Störfall, der betreut in Anführungszeichen, also beaufsichtigt und im Zweifelsfall dann auch, Beispiele gibt es ja genug, von außen mit Aufträgen versehen wird, auch dort hätten Wahlen stattzufinden, auch dort hätten nicht intern eine nutzlose Gewalt sich zu betätigen, sondern die hätten sich irgendwie so zu sortieren, dass man sie überhaupt berechnen kann, dass man nicht laufend auf sie aufpassen muss, sondern dass sie sich dem auswärtigen Bedarf anbequemen. So, sowas ist da unterwegs.
Ist das aber eine Art von Strukturkrise? Kein Veränderungsbedarf?
Naja, und Struktur ist vornehm ausgedrückt, also vorübergehend ist das garantiert nicht. Das ist ein fester Bestandteil, ein Resultat und übrigens ja ein wachsender Bestandteil der einerseits Bereicherung von potenten Nationen an der Welt und andererseits der Gewaltkonkurrenz, die ich da im zweiten Teil kennzeichnen wollte. Das sind halt die negativ, also die puren sagen wir mal, kaputt gemachten Endprodukte eines erfolgreichen Geschäfts- und Aufsichtswesens auf der anderen Seite. Ja, das sind die Verlierer. Und du siehst an denen eigentlich die Gewalt und die Geschäftspotenz der anderen Seite. Also auch das kann man ja sagen. Auch den Anspruch, den weitreichenden Anspruch, das nicht als Resultat zu nehmen und hinzunehmen, sondern noch an die zurückzudelegieren. Nicht, dass sie mit Mitteln ausgestattet werden, was Besseres zu machen, sondern dass von sie der Anspruch erhoben wird, sich besser zu sortieren. Der bleibt. Selbst wenn sie aus allen weiterreichenden Benutzungsverhältnissen rausfallen, ökonomischer Natur, beziehungsweise die werden dann ja nebenher oder darunter weg durchaus organisiert. Also es ist ja nicht so, dass aus diesen Staaten nicht noch immer zu Geschäftsmitteln zu beziehen wären und sogar in denen noch Geschäfte stattfinden. Wie gesagt, die Energiekonzerne und andere sitzen ja in solchen Ländern. Halt sind dann zum Teil selber die Ordnungsmacht für die Verhältnisse, die sie für ihren Geschäftsverkehr dann brauchen, und nebenher verrottet die Bevölkerung und geht alles drunter und drüber. Also weiß man ja, erfährt man ja, immer dann, wenn es heißt, es ist wieder irgendeine unsinnige Negermannschaft vorbeigekommen und hat einen braven Shell-Manager oder Ölarbeiter dort gefangen gesetzt. Immer dann erfährt man, wie die Verhältnisse dort laufen. Da sind auch in solchen ruinierten Ländern nebendran das Geschäftswesen unterwegs ist und mit seinen Ansprüchen an diese Verhältnisse sich teils von denen trennt, teils sich von denen behelligt erklärt.
Und wie siehst du das Verhältnis, dass einerseits das Kapital sich den Staat entledigen will, also keine Grenze, keine Steuerzahl und so weiter, andererseits doch den Staat wieder braucht, wieder eine Tendenz zum Protektionismus, wieder Zölle, wieder Subventionen und so weiter?
Das sind zwei, eigentlich zwei verschiedene Seiten, aber also das Kapital, wenn es freigesetzt ist, auch die Staaten danach vergleicht, wo geht es hin, wo hat es seine Zentrale, wo hat es seine Produktionsstätten, wo zahlt es seine Steuern, wo macht es sein Geschäft, wo geht es dann am besten mit seinen Eigentumstiteln hin, sodass es am besten fährt. Das ist die Frage, und mit der haben die Staaten zu tun. Und die regeln sie teils in Anerkennung dieser Kapitalfreiheit, teils mit dem Bedarf, übrigens dann ja auch durchaus erfolgreich geltend gemachten Bedarf, dann muss man diesem Kapital Bedingungen schaffen, dass es nicht immerzu woanders hingeht. Dass es dann auch weiß, was es am deutschen Staat hat, und siehe da, es gehen ja auch nicht, sind ja nicht gerade Steuerflüchtlinge. So, das andere ist eben deswegen, weil du die zweite Seite ja gesagt hast, weil sie durchaus wissen, was sie am jeweiligen, auch an den potenten Staaten haben. Das sind eben immer noch die Staaten, die erstens über am meisten Geschäftssphären, selber auch am meisten Mittel zur Kapitalförderung verfügen. Eben Subventionen, eben protektionistische Maßnahmen, Konkurrenzschutz, dann aber auch das Aufbrechen des Protektionismus anderer Staaten. Ja, dafür braucht man immerzu die machtvollen Nationen. Und zweitens braucht man eben nicht bloß deren ökonomische Macht und deren ökonomische Potenz, sondern auch deren politische, also auch militärische Macht. Es braucht eben, also amerikanisches Kapital hat eben den Vorzug, dass es die Gewalt, die Amerika ausübt, erstens am allerbesten ausnutzen kann, andersrum am allerbesten aushält. Drittens auch vom amerikanischen Staat natürlich als der erste und quasi naturgegebene Profiteur von dem, was aus Kriegen dann am Geschäft wieder zu machen ist, als solcher gefördert und behandelt wird. Also das ist ja nun kein Geheimnis, dass wurscht, dass Krieg Zerstörung heißt, der amerikanische Staat auf dem Standpunkt steht, das was dann aber als Geschäft auf der Basis geht und zustande kommt, soll dann nach Möglichkeit amerikanisches Kapital machen und anderes kriegt bedingte Zulassung dazu. Also mit all diesen Affären, ich führe das als Beispiele nur an, ist diese Frage, naja, wie frei ist das Kapital? Eben einerseits der Auftrag an die Staaten, dann diese Freiheit entsprechend von ihm mit ihrer Standardpolitik und so weiter so zu gestalten, dass das Kapital weiß, wo es erfolgreich wirtschaften kann, und zweitens das die Kapitalisten umgekehrt wissen auch und stützen sich auf die Nationen. Es geht kein Shell zu nach Uganda und sagt, ich bin bei dir beheimatet. Aus gutem Grund, weil dort die ökonomische Grundlage, die Macht und die politische Macht diesem Kapital in der Welt die Wege und so weiter zu öffnen fehlen. Aber es sitzt in Uganda, es macht dort Geschäft. Aber als Staatsadressen, denen es sich dann verbunden fühlt und die es dann sozusagen als die originären Förderer behandelt. Also Uganda ist für Shell eben mehr eine vom deutschen Staat und von dem, der ökonomischen Macht. Also jetzt sitzen die nicht gerade in Uganda, aber das ist jetzt als Beispiel. Also solche Konzerne wissen, dass sie in solchen Ländern selber sowas wie eine Macht darstellen. Aber deswegen und darum, weil sie immerzu auch entscheidende Mächte als ihre politischen Instanzen hinter sich wissen.